Herzlich willkommen bei Fehlfarben 23. Ich bin Anke und links von mir sitzt
der Florian und wiederum links
sitzt der Felix.
Toll. Ihr findet uns auf Twitter und Facebook unter @fehlfarbenpod oder im Internet unter fehlfarbenpodcast.wordpress.com. Wir waren wieder Ausstellungen gucken, logischerweise, sonst würden wir ja nicht sitzen. Wir haben uns angeguckt in der Ehresstiftung Zero Gravity, Apollo 11 and the New Notion of Space. Und danach waren wir im Haus der Kunst, beziehungsweise im Luftschutzbunker, wo die Sammlung Götz ist, und haben da die Ausstellung Nachts zwischen Traum und Wirklichkeit gesehen. Und wir trinken heute Chardonnay aus Deutschland. Und wir fangen mit dem ersten an, oder?
Ja, absolut. Okay. Die werden ja nicht kälter.
Ich finde, die sehen alle gleich aus. Der rossiert so ein bisschen. Ich muss ja gestehen, ich habe zu Chardonnay so eine gewisse Hassliebe. Also es gibt welche, die mag ich gerne und die meisten finde ich bläh. Mhm. Und deswegen dachte ich, welche Gelegenheit besser als der Fehlfarben-Podcast, um Chardonnay zu trinken. Mhm. Oh, Hossa. Mhm. Speer. Der riecht anstrengend. Also schwer, ja. Schwer halt.
Ja, ich glaube, er hat irgendwas Erdiges auch hinten dran.
Also.
Okay.
Das ist ein bisschen fad, oder?
So ein bisschen gammeliger Pfirsich irgendwie.
Also ich kann ihn. Also ich spüre sowas Mineralisches.
Ja.
Oder was heißt, ich schmecke sowas Mineralisches raus. Aber es sonst.
Ist wie so ein Riesling, der kein Riesling sein konnte, weil er nur ein Schaum ist.
Also am Abgang finde ich auch sowas, ja, so einen leichten Biss auch. Mhm. So eine ganz leichte Schärfe im Abgang, wenn er dann ein bisschen am Gaumen war. Oder nicht nur wegen dem Abgang, aber so im Gaumen.
Der ist aber relativ schnell weg.
Er ist ziemlich schnell weg.
Ja.
Der ist so quasi gar nicht da. Man hat halt ein bisschen Pfirsich in der Seite.
Also das, ja. Mir fällt der gerade echt schwer, den richtig einzuordnen, außer dass er halt irgendwie, er wäre, glaube ich, wie du sagst, Anke, gerne im Riesling gewesen, aber es hat irgendwie nicht gereicht.
Nee, er ist irgendwie super flach.
Also ich muss zugeben, ich trinke normalerweise auch nicht wirklich Chardonnay. Also ich kann jetzt auch nicht sagen, jetzt ein Französischer oder ein Kalifornier Chardonnay habe ich jetzt gerade echt nicht.
Ich habe bei Chardonnay immer diese Assoziation von Butter und Honig und riesengroß, und aber der ist super klein und piefig. I'm not happy with you, Chardonnay. Dabei bist du schon im Rotweinglas. Mal gucken. Nee, vielleicht kommt er noch. Bringt er noch ein bisschen Sprit mit so auf den letzten Meter?
Echt?
So. Aber jetzt, also es arbeitet sich jetzt auch keine wirkliche Frucht bei mir raus, wo ich halt sage, das ist jetzt ein bestimmter.
Nee.
Selbst der Pfirsich ist schon
hat weg. Was,
jetzt bin ich so bei gelb.
Hat so was Glasiges irgendwie fast.
So ein Hauch.
Ja.
Und ich finde das ganz schön scharf irgendwann an der Oberlippe. So jetzt.
Genau, ja.
Was ist das für ein Scheiß?
Ja. Das war Kiddies Weinchen mal fest.
Ja, wie gesagt, Hassliebe. Man muss sich da ja mal wieder antrinken. Jetzt weiß ich,
warum man, sagt auch, man sagt ja auch ABC, anything but Chardonnay.
Oh, das hättest du mir mal vorher sagen können. Gut, das ist ein teurer Rotwein. Okay.
Space,
ja, jetzt lenkt mich ab.
Der Weltraum.
Genau,
der Weltraum.
Unendliche Weiden. Sehr schön. Genau, wir waren in der Ehresstiftung, die sich ja auf die Fahnen geschrieben hat, den Dialog zwischen Kunst und Wissenschaft fördern zu wollen. Auf der Webseite steht der schöne Satz: Ausgewählt werden Werke, die einen sinnlichen, assoziativen Zugang zu einem naturwissenschaftlichen Thema haben. Da können wir sicherlich gleich nochmal drauf eingehen. Wie gesagt, Zero Gravity läuft bei der Ehresstiftung noch. Eigentlich sollte es nur bis zum 30. November laufen, ist jetzt verlängert bis 1. Februar 2020. Bezieht sich natürlich auf die 50 Jahre der Mondlandung, ist klar, Neil Armstrong, bla bla bla, wissen wir alles. Was der Flyer zur Ausstellung noch sagt, das finde ich ganz schön: innovative Technologien und Materialien, mit denen der Kosmos erobert wird, formen eine Space-Ästhetik. Da hätte ich jetzt gerne mal die Meinung von den Herren am Tisch.
Also ich muss gestehen, für mich hat die Space-Optik nicht so richtig funktioniert.
Nein, fand ich auch.
Also auf der anderen Seite, je länger ich drüber nachgedacht habe, habe ich mir überlegt, ob das, also, wie soll ich sagen, also,
Haus raus.
Es ist ja, also, wenn der Plan war, quasi alles zu nehmen, was an sozusagen, wie man sich die Zukunft damals vorgestellt hat,
jo.
Auch mit der ganzen Enttäuschung, die dann am Ende quasi eigentlich stehen muss. Wenn das der Plan war, dann finde ich okay, aber an sich die Ästhetik.
Boah. Wie fandst du die Enttäuschung? Spürbar? durch diese Ästhetik. Also ich rede jetzt von diesem Bodenbelag und den Wänden.
Ja, ja, schon klar, schon klar. Aber quasi, worauf will ich hinaus? In den 60ern hat man sicher die Zukunft mit fliegenden Autos und mit alle Probleme sind gelöst und
ja, irgendwie, wo bleibt das?
Genau. Und noch in den 80ern haben sie uns fliegende Skateboards versprochen, ja, und fliegende Autos. Was eben haben wir heute?
Also, Entschuldigung, Markus Söder hat euch Flugtaxis versprochen.
Ja,
das war ihr Problem.
Jetzt.
Nee, und worauf will ich hinaus? Diese Ästhetik verbinde ich mit dem Glauben an eine bessere Zukunft, die quasi ja, da warten wir ja noch drauf irgendwie.
Ja, ich fand die Ästhetik einfach irrsinnig irritierend. Also vielleicht sollten wir es mal erklären, die ganzen Ausstellungsräume, und es sind glaube ich, weiß nicht, 5 oder 6, das ist relativ klein, ist halt so mit so einer Silberfolie ausgekleidet, wirklich Decken, Wände, Fußboden, alles und mit halt Linien, die nicht parallel sind, sondern sich irgendwie so verschieben. Es sieht aus, als ob du so in Wellentäler reingehst, was mich am Anfang wirklich wahnsinnig gemacht hat.
Also ganz ehrlich, ich fürchte, ich muss wie in der vorletzten Folge, muss ich jetzt so ein bisschen an Physiker rangehen.
Selbstverständlich.
Wenn ich die Ästhetik, das allererste, was ich da sehe, ist halt einfach die übliche Darstellung von gekrümmtem Raum halt. Das ist für mich persönlich keine Ästhetik, die sich jetzt mit dem Space Age und den 60er Jahren und Utopie verbindet, sondern das ist halt einfach eine Darstellung, wie Gravitation halt die Raumzeit üblicherweise beeinflusst, also bei großer Schwerkraft.
Und ja, wobei... Raum,
ja, nein, aber das, okay, ich meine, das ist ja der Gedanke, denke ich, also diese Wellendarstellung, diese Raumkrümmung, das ist ja die Suggestion, also...
Du ruinierst gerade meinen sinnlichen, assoziativen Zugang.
Also sagen wir es mal so, wenn das die Idee war, das muss man mal erzählen, da müsste doch dann hier, wo sich das sozusagen hier biegt, müsste doch irgendwo eine Masse sein, aber da gibt es ja nichts, das ist einfach dann...
Ja, aber das ist für mich die Suggestion, die ich da raussehe. Also, dass es halt dieser gekrümmte, also Weltraum, Raumkrümmung und so weiter sein soll.
Für mich war es halt Deko, die mich genervt hat. Aber
ich weiß auch nicht jetzt genau, was ich davon halte. Das ist wahnsinnig. Also, ich glaube, was glaube ich, der Hauptgrund ist, dass es halt so ein bisschen irritierend ist, ist vor allem, dass es halt Spiegelfolie ist. Mhm. Und du kommst erstmal runter und es ist alles sehr glänzend.
Ja. Und was auch nicht geholfen hat, muss ich sagen, war, dass die Werke nicht am Ort des Geschehens sozusagen betitelt sind, sondern dass man mit so einem Plan rumlaufen muss
es und sich dann mich so wahnsinnig gemacht.
Und sich dann zu allem Überfluss auch noch quasi verläuft.
Wo ist das Problem, einfach eine Nummer ins Bild zu bringen? Dann nehme ich ja gerne so einen Plan mit und gucke einfach auf die scheiß Nummer. Aber in jedem Raum erstmal zu gucken, okay, wo ist jetzt vorne, wo ist hinten, wo ist jetzt rechts, was gehört jetzt wozu? Macht's mir doch nicht so schwer.
Gut, aber im Weltraum bist du halt auch verloren.
Ja, stimmt. Im Weltraum hört dich niemand schreien.
Hat euch denn was gefallen?
Ansonsten fand ich es ehrlich gesagt nicht super, aber diese Folie ging mir auf den Sack.
Und ich muss auch sagen, im Grundsatz habe ich es geliebt eigentlich, ja. Aber das muss doch eine Schweinearbeit gewesen sein, das anzubringen. Ja? Das ist mal teuer wie Sau, dann Schweinearbeit und dann für was?
Was ich sehr schön fand, war, dass man ständig von Andy Warhol diese Nachbildung der Silver Clouds um die Beine hat schweben sehen.
Da muss ich sagen, das fand ich... Eins der originellsten Sachen, die ich je von Warhol eigentlich gesehen habe. Das ist so quasi auf den Klimax wollte ich gar nicht gehen, aber okay, es ist echt eines der besseren Sachen von Warhol.
Es ist schon toll. Also wie gesagt, es sind einfach so Luftkissen aus Silberfolie, die halt einfach so durch den Raum floaten. Meistens so in Kniehöhe. Und irgendwie rennt man halt dauernd dagegen. Und ich finde es irgendwie super toll, in Kunst reinzurennen.
Das erstens das, aber das Schöne ist ja auch nur, wenn man so mit ein bisschen Geschwindigkeit dran vorbeigeht,
dann... Dann bewegen sich halt.
Genau. Also ich bin so ein bisschen dran vorbeigelaufen und dann hat sich sogar so leicht so erhoben irgendwie. Ich dachte, wunderbar. Könnte ich für mein Wohnzimmer auch brauchen.
Habe ich auch gedacht. Ja. So was möchte ich zu Hause auch. Ja. So ein Quatsch, der durch die Gegend floatet und wir haben nur einen Staubsaugerroboter. Oh. Naja, close. Aber was schon mal toll ist, du kommst halt rein und wenn du dich dran gewöhnt hast, an diese widerliche Spiegelfolienoptik, das Erste, was du siehst, ist halt der Raumanzug. Oh, der Raumanzug von Neil Armstrong. Und ich war völlig ergriffen, nur um dann zu sehen, eine Replik, eine scheiß Replik. Fuck.
Genau, also online wird es ja, glaube ich, noch quasi, wird ja hier der Raumanzug beworben.
Eben.
Und die Checklist.
Eben. Und ich dachte,
das ist original. Genau, und dann vor Ort liest man dann Replik und das, mein kleines Herz bricht.
Ja, total.
Aber immerhin, die Checkliste ist original.
Ja, Checkliste war super. Also generell finde ich schon toll, wenn man vor irgendwas steht, wo man sagen kann, das war mal im Weltraum. Ich meine, ich war da noch nicht. Ich finde das super. Hast du schon wieder die Naturwissenschaftler
Big Bang? Ich würde nur gerne irgendwie irgendwann auf die Dinge kommen, die interessant oder...
Hey, wir hatten schon die die Silver Clouds. Okay, also was ich neben dem Raumanzug, den ich wie gesagt doof fand, weil er Replik war, aber generell fand ich ihn super, weil ganz am Anfang hängt ein Foto von Maurice Lévy, Fotograf Lunaire von 1902. Also eins der ersten Aufnahmen, soweit ich weiß, vom Mond. Felix hat den Katalog gekauft und kann gerne mal blättern. Ich glaube, es ist eine sehr frühe Aufnahme und du stehst halt quasi vor diesem Foto und direkt in der Blickachse dahinter ist halt der Raumanzug. Also das hatte für mich so einen Anfang und vorerst Endpunkt. Und das fand ich war einfach eine schöne Hängung in Anführungsstrichen. Also dass du quasi eben dieses, guck mal, ein verschwommener Himmelklops irgendwie und dann der Anzug, in dem der erste Mensch auf dem Mond rumgelaufen ist. Das fand ich schon sehr geil. Also generell fand ich die Ausstellung schon, dass ich wurde immer so hin und her geworfen zwischen boah und boah, whatever.
Also ich fand auch ganz, ganz viel, also klar, die Silver Clouds fand ich großartig. Ich fand aber auch beispielsweise im ersten Raum, wenn man reinkommt, das Foto von Annie Leibovitz, ja, das sie von Eileen Collins gemacht hat, ganz stark. Ja. Was ich auch besonders toll fand, also ich bin ja auch so ein Fotonerd und wenn man ganz genau schaut, sieht man, mit welcher Kamera das gemacht wurde, weil hier fehlen solche Ecken und in der Mitte sind so zwei Vs am Negativ, beziehungsweise es könnte auch ein Dia gewesen sein, und daher weiß man, sie hat es mit einer Hasselblatt gemacht.
Oh. Ich fand an dem Foto natürlich ganz simpel, einfach schön, eine weibliche Fotografin fotografiert eine weibliche Astronautin, was ja auch nicht immer noch nicht so völlig normal und gang und gäbe ist. Auch deswegen fand ich das Foto natürlich toll. Mein Liebling, den wollte ich mir eigentlich für später aufheben, weil ich fand, das war wirklich das mit Abstand Geist an der ganzen Ausstellung. Ich habe es so geliebt und ich habe da ewig vorgestanden, war von Anna Yermolaeva, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Stages of Space Flight from a Soviet Perspective. Und da hat sie in, ich glaube, 15 Tafeln, waren es 15?
23.
Okay. Da hat sie eben, was sie erstmal ganz simpel, für jemanden aus dem Westen natürlich mit dem Apollo-Programm groß geworden, für mich heißen Astronauten und nicht Kosmonauten. Und außer Sputnik kenne ich quasi nichts, peinlicherweise. Und sie hat jetzt halt eben diese einzelnen Tafeln genommen und ich glaube, nicht, ich weiß nicht, ob sie jede Mission genommen hat, also jeden Satelliten, der hochgeschossen wurde, jeden armen Hund, der oben, wobei nur Leica ist verglüht, wie ich jetzt gelernt habe. Blecker und nee, wie heißen die? Doch, Blecker und Strecker, ich spreche sie wahrscheinlich falsch aus, das Eichhörnchen und noch irgendwas, die sind lebend wieder nach Hause gekommen. Noch zwei Hunde in Sputnik 5. Anyway, darf ich kurz erklären, wie gesagt, diese einzelnen, sorry, ich verzettel mich schon wieder, eben weil ich es so toll fand, auf diesen einzelnen Tafeln hat sie eben, statt jetzt die üblichen Fotos von Missionen zu nehmen, die wir kennen, einfach Poststempel genommen, Briefmarken, Logos der Missionen, und da waren einfach teilweise so großartige Sachen bei. Also ich meine Sputnik alleine, das Sputnik-Logo, einfach ein Kreis mit drei Linien dran, das ist bis heute einfach so fantastisch, das ist so eine fantastische Grafik. Es ist einfach großartig. Und dann kommt Sputnik 2, der aussieht wie eine platte Birne. Wo ich dachte, Alter, Sowjetunion, jetzt reiß dich mal zusammen. Das kannst du besser. So schön. Oder der erste Spacewalk, 1965. Voschko 2, wenn ich mir richtig notiert habe. Das ist ein jubelndes Männchen außerhalb von einer Kapsel. Das sieht so fantastisch aus. Ich habe es so geliebt. Also es war so ein bisschen Sendung mit der Maus, aber gleichzeitig eben großes Sowjetdesign. Und ich fand's toll.
Ich wollte eigentlich nur die Bemerkung machen, was sie ausgestellt hat, waren die jeweiligen Pionierleistungen der sowjetischen Raumfahrt. Also das, wo sie Erster waren mit dem Programm. Ja. Also nicht jede Mission, sondern wir haben das als Erster gemacht und das wurde hier quasi verewigt und also gewürdigt mit diesen
Designs. Also natürlich Leica eben als erstes Lebewesen und dann die anderen 200, die ja dann eben sogar lebend zurückgekommen sind. Dann natürlich Valentina Tereshkova, wie gesagt, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, die mit Vostok 6 die erste Frau im Weltraum war und die bis heute auch die einzige Frau ist, die ohne männliche Begleitung geflogen ist. Was ich auch nicht wusste, habe ich gerade erst in Wikipedia nachgeguckt. Eben First Spacewalk und ja, ach. Und was auch ein tolles Logo war, 1962, der erste Mars Flyby von Mars 1. Das sieht aus wie so eine Halbkugel mit einem Pfeil und da kommt irgendwo oben so ein roter Planet. Also auch super simpel. Da war eben teilweise wirklich grandioses Design dabei und dann wieder eben ganz schlimm, wie gesagt, Sputnik 2. Alleine für das Bild von Sputnik 2, das Logo von Sputnik 2, lohnt sich diese ganze Ausstellung. Ich habe so gelacht, als ich diese Karte gesehen habe. Fantastisch. Achso, und das Werk ist übrigens erst von 2019. Die Dame ist übrigens aus der Sowjetunion entweder geflohen oder ausgewiesen, also lebt seit 1989 in Wien. Deswegen weiß ich nicht, ob das, also es ist für mich jetzt nicht so die Verherrlichung der sowjetischen Space-Leistungen, für mich ist es auch noch so ein bisschen eben Gegenmittel zu den ganzen Apollo-Programmen, die wir alle kennen, also jedenfalls wir aus dem Westen. Ich nehme an, die ganzen Leute, die in der DDR aufgewachsen sind, kennen eben eher die Kosmonauten. Anyway.
Wusstet ihr eigentlich, dass am Anfang mal überlegt hat, das Mondprogramm gemeinsam zu machen, also Amerikaner und Russen? Nee,
das wusste ich nicht.
Whoa. Doch, Kennedy und Khrushchev hatten das quasi mal andiskutiert, aber...
während des Kalten Krieges? Wow.
Ja, und aber dann kam das Kennedy-Attentat und Khrushchev wurde dann auch irgendwann abgesägt.
Richtig.
Ja, gut.
Ja, gut.
Ja,
das oder wie die Bild-Zeitung damals schrieb, der Mond ist jetzt ein Ami. Hm. Ja. Oh. Ich hatte mal so ein kleines Buch mit Bildschlagzeilen.
Echt?
Ja, und das war die Bild-Headline.
Also, ja. Also ich fand wirklich ganz vieles toll. Ich fand beispielsweise auch die Lithografie von Dan Flavin fand ich super, weil das irgendwie unfassbar düster war und im totalen Gegensatz zu dem, was man sonst so von ihm kennt.
Stimmt, die lustig bunten Neonleuchten.
Richtig, ja. Genau. Das hat mir sehr gut gefallen, weil das, ja, weiß auch nicht, ansprechend düster.
Was ich ja noch super spannend fand, war eben eins von den Sachen, die im Weltraum waren, Apollo 17, der Ananas-Grapefruit-Drink von Eugene Cernan von 1972, der im Weltraum war und der wieder zurückgekommen ist. Der sieht halt haargenau so aus wie die Salami-Werke von Dieter Roth aus den 70ern. Und das finde ich halt super. Du hast wirklich Astronautennahrung im wahrsten Sinne des Wortes, die halt in den Weltraum geflogen ist und wieder zurückgekommen ist und die sieht halt genauso aus wie ein Kunstwerk. Das fand ich so fantastisch. Also das war für mich so die Schnittstelle der ganzen Ausstellung. Dieses, hey, I see what you did there.
Das ist jetzt ein interessanter Punkt. Je mehr ich über die Ausstellung nachgedacht habe, desto mehr dachte ich mir, irgendwie, also die Werke sind ja alles ganz, ganz okay. Mhm. Aber ich fand, der technische Aspekt und die Unglaublichkeit, was die da geschaffen haben, das stellt jedes Werk, das du nur irgendwie denken kannst, für mich zumindest, stellt das derart in Schatten, dass quasi die ganzen Hintergründe zu der wirklichen Mission eigentlich schon, und wenn man das konsequent zu Ende denkt, finde ich eigentlich, und das ist eine These, die ich jetzt hier einfach mal in den Raum stelle, dass eigentlich die Apollo-Mission selber ist eigentlich schon ein Riesenkunstwerk. Von vorne bis hinten. Wenn man überlegt, wie viele Leute daran gearbeitet haben, von wirklich irgendwelchen Näherinnen bis hin zu Mathematikerinnen, Programmiererinnen, Raketenwissenschaftler, wirklich von ganz klein bis ganz groß, waren so viele dran beschäftigt, die praktisch ein Jahrzehnt nichts anderes gemacht haben, die 60er im Tunnel quasi erlebt haben. Und am Ende kommt dann so ein Werk raus. Das ist eigentlich eine Performance, ja?
Eigentlich ja. Performance ist, wow, eine große These. Und vor allen Dingen dadurch, dass es so eine große Leistung ist, ist eigentlich das, was sie in dem einen Raum machen, wo halt Barbarella läuft und 2001 und wo der Plattenspieler von Dieter Rahm steht und die Album Space Oddity und so, ist eigentlich total albern. Ich meine, es ist eine unfassbare Leistung, die da vollbracht wurde. Und was machen die draus? Hey, wir haben eine Fotostrecke in Harper's Bazaar, wo die Mädels Helme tragen. Wow.
Ja, aber das ist halt, es ist halt im Endeffekt ein Nebenprodukt dieses Space Age, dieser Utopie und einfach diese Ästhetik, die sich durch die Notwendigkeit eben, also Sputnik musste halt rund sein, um bestimmte aerodynamische Bedingungen zu erfüllen und diese Ästhetik, die sich dann ergibt, schleicht sich halt dann in das kollektive gesellschaftliche Bewusstsein. Drückt sich halt eben deswegen aus. Also diesen einen Film, der da am Boden auf dem Fernseher lief, auch so dieser, aber so ein kleiner, klar, kleiner 60er-Fernseher, aber auch so abgerundet und eben space-aging. So wie halt damals die Zukunft gesehen wurde, halt wie die Jetsons, und so weiter. Von so her, ich fand das, also den Raum als durchaus einen ganz guten Nebenaspekt, also diese Ästhetik, die quasi, sagen wir mal, kann man jetzt Abfallprodukt oder Kollateralschaden der Raumfahrt-Performance nennen, die sich da ergeben hat, das fand ich doch einen ganz guten Hinweis oder auch einfach die Inspiration, also mit diesen ganzen Platten, Alben, die da hingestellt wurden, also eben wie sich dann halt auch Künstler aller Formen, von Design über Musik, über bildende Kunst, über Film, da inspiriert gefühlt haben, das jetzt einfach als Nebenaspekt, aber eben nur auf diesen einen Raum beschränkt, das fand ich gar nicht schlecht. Aber nur zu zeigen, wie umfassend eigentlich diese Utopie und diese und diese Utopie und diese eben gemeinsame Zukunftsvision war.
Ja, weil das ist, ich weiß nicht, vielleicht stolper ich da gerade eben über den Flyertext. Also ich meine, die Raumfahrt ist ja mehr als eine Ästhetik. Und wie gesagt, das ist klar, dass das ein Nebenprodukt ist, dass das inspiriert, natürlich. Ich meine, siehe Space Oddity, der Astronaut, der mit der Gitarre oben David Bowie auf der verdammten ISS-Ding. Fantastisch. Natürlich ist das großartig.
Die Raumfahrt ist auch mehr als die Teflon-Beschichtung von deiner Pfanne. Ja. Aber es sind eben, was ich ausdrücken will, ist, wie umfassend das halt ins kollektive Bewusstsein einfach eingedrungen ist. Also eine Raumfahrt, also eben diese Raumfahrt, Mondlandung und dieses ganze Programm, also das ist halt, was ich sagen will. Wie klar, umfassend ist das Bewusstsein eingedrungen?
Klar, aber ich meine, wieso macht Harper's Bazaar eine Modestrecke mit Mädels, die irgendwelche komischen Helme tragen, anstatt zu sagen, hey, Frauen, geht an die Uni, studiert Informatik, falls es damals schon Informatik gab. Das meine ich. Nein. Also es wird halt so, das meine ich halt. Also ich weiß jetzt auch nicht, was die Ausstellung mit dem Raum wollte, außer, hey, lustig, bunt. Was okay war. Also ich fand den Raum durchaus unterhaltsam, aber ich fand alle anderen Räume besser.
Ich fand auch von all den Aspekten, die man quasi, die damit einhergehen, fand ich das, dass man gerade das ausgewählt hat und auch in der Art und Weise, klar, also ich habe mich bei den Platten habe ich mich schon eher wieder daheim gefühlt quasi. Aber ja, irgendwie die Harper's Bazaar Sachen und so.
Ja.
Und irgendwie.
Also die fand ich halt wirklich schrecklich. Und Barbarella ist einfach ein grauenhafter Film, Entschuldigung.
Ja, er ist halt schon so schlecht, dass er eigentlich schon wieder.
Ja. Und direkt daneben läuft 2001, was komischerweise, das hat sich ja lustigerweise gehalten. Also die Ästhetik funktioniert bis heute. Ich finde 2001 immer noch
fantastisch. Ja, stimmt. Würde ich auch sagen.
Während Barbarella.
Ja,
oder nicht. Das Kylie Minogue-Video, was davon inspiriert wurde, war allerdings hübsch.
Stimmt, das war ja davon inspiriert. Jetzt?
Ne? So schließt
jetzt, sich eigentlich. Jetzt, wo du sagst?
Ja.
Oh, okay.
Ansonsten, ich fand es einen Werk noch lustig, das fällt jetzt so ein bisschen raus, das war von Richard Serra, gleich im ersten Nebenraum, wenn man reinkommt, Hand Catching Lead. Also eben ein Kurzfilm von ihm, ich glaube 3 Minuten in Schwarz-Weiß, wo einfach eine Hand immer so auf und zu geht und versucht, Blei zu fangen, das runterfällt. Und ich fand es einfach lustig, weil das Ding heißt ja nun Zero Gravity. Und gleich in dem ersten Raum, den ich mir angeguckt habe, wurde ja halt sehr deutlich vor Augen geführt, ja, Gravity, Bitch. Also das war einfach so, ja gut. Ansonsten fand ich den Raum eher doof, vorsichtig ausgedrückt. Ich merke gerade, dass ich irgendwie sehr zwiespältig klinge. Ich kam eigentlich raus und fand es eigentlich ziemlich gut.
Was ich an der Ausstellung total, total spannend fand, und ich dachte am Anfang, als ich reinkam, ja, ganz schön übersichtlich.
Ja.
Und dann kriegt man so einen Zettel in die Hand und man merkt, das sind so hier 85 Ordnungsnummern, ein paar mehr Werke, wenn ich es richtig betrachtet habe. Da ist ja doch schon einiges am Start und das fand ich toll. Man kann, glaube ich, und deshalb, oh Gott, das klingt schon wieder so nach Fazit. Man kann, nee, das, ich fand toll, man kann sich die Ausstellung 15 Minuten anschauen oder 5 Minuten anschauen, aber man kann sie sich auch 3 oder 4 Stunden anschauen.
Was mir gerade aufgefallen ist, ich glaube, das Werk, was mir fast mit am besten gefallen hat, war nicht wirklich ein Kunstwerk, sondern ein wissenschaftlicher Film von Rigolite. Weil das war für mich halt dieses Wow. Also irgendwie eine Firma, die sich mit mehreren Firmen zusammengetun hat und Rigolite entwickeln. Also eine Methode, mit der man durch Sonneneinstrahlung Staub binden kann, um ihn zu schmelzen. Um halt auf dem Mond eben im Vakuum, ohne Schwerkraft, quasi geometrische Bauteile zu schaffen, aus denen dann eben Habitats gebaut werden können oder halt Räume in den Fahrzeuge stehen, Werkzeuge und so weiter. Also eben für die Besiedlung vom Mond. Und das war, glaube ich, so ein 10-minütiger Werbefilm für diese Firma.
Also das ist ein gemeinsames Forschungsprojekt vom DLR,
ja.
Deutschen Luft- und Raumfahrtszentrum und eben mehreren Firmen,
genau.
Unter Spezialisierungen. Also
genau.
Also das ist eigentlich eher ein Forschungsprojekt.
Ja, okay, gut, Werbefilm klang jetzt ein bisschen zu negativ. Aber das
nee, es ist definitiv ein Werbefilm für das Projekt, aber es ist ein Forschungsprojekt, das muss man schon sagen.
Ja, natürlich eben. Aber das war eigentlich mit am spannendsten, weil dadurch das Gefühl kriegt die Raumfahrt irgendwie das Gewicht, die sie verdient hat. Es ist einfach immer noch eine unfassbare Leistung. Wir waren bis jetzt gerade mal auf dem lausigen Mond und auch nicht besonders viele von uns.
Also mir hat das Video auch ganz in dem Sinne ganz gut getan, weil man heutzutage eben, man hat durch vielerlei Sachen, durch Welt, durchs Weltgeschehen immer so einen negativen Blick auf unsere Jetztzeit. Hm. So das Gefühl gehabt, dass man immer nur darum kämpfen muss, dass man eine Gegenwart hat und irgendwie man gar nicht weiß, auf welche Zukunft man zusteuert, wenn man überhaupt eine hat. Und ich fand es dann halt wirklich erfrischend zu sehen, hier ist ein Projekt. Hier ist also etwas, ein Projekt, was eben jetzt irgendwo an diese Zukunftsvisionen anknüpft, die in den 60er und 70er Jahren durch Apollo und Raumfahrt und dann später das Space Shuttle Programm alles gefahren wurden. Und eben die aber mit den neuen Erkenntnissen und neuen Technologien und neuen Entwicklungen einfach da weiterdenkt. Und das fand ich irgendwie ganz gut zu sehen. Ja, stimmt. Ich meine, wir verschwenden unsere Brainpower nicht nur auf irgendwie dummes Zeug von dummen Politikern verarbeiten, die uns irgendwie in die Irre führen wollen, sondern da sitzen Leute und denken halt wirklich über einfach also Dinge nach, die halt auch die Menschheit weiterbringen können. Und gerade eben diese Idee, also Regolith ist ja so ein Mondgestein oder Mondstaub, was eben auf dem Mond, auf der Mondoberfläche vorkommt, deswegen heißt es Regolith. Ja, genau. Aber es ist so, beispielsweise in das Video kommt auch raus, der DLR hat die Technologie einfach auch schon auf Staub und eben irdische Materialien angewendet. Also genau. Das muss jetzt eben nicht diese Steckmodule sein, wo du sagst, die kannst du eben im schwerelosen Raum zusammenbauen, sondern du kannst aber auch sagen, eben, du könntest zum Beispiel, was weiß ich, in der bolivianischen Salzwüste könntest du mit so einem mobilen solaren Schweiß Sintering Apparatus könntest du auch versuchen, eben Ziegel herzustellen, um eine Behausung zu errichten, um dich gegen Wind oder sonst was zu schützen. Also es ist jetzt wieder so eine Technologie, von der ich mir auch einen gewissen Nutzen einfach auch, also wo es einfach, okay, du denkst in Richtung des Mondes, aber du kannst auch hier bei uns vielleicht damit sinnvolle, technologisch sinnvolle Dinge machen, was ja bei vielen Dingen aus der Raumfahrt ist. Das meine ich eben so, also abfällig mit Kollateralschaden oder eben so Nebenprodukten gesagt, also wie Teflon. Das ist einfach, es ist etwas, was in unserem hier im ganzen irdischen Alltag auch einfach eingegangen ist und das weiterentwickelt hat. Und da habe ich auch so ein Projekt gesehen, wo ich dachte, stimmt, das läuft doch und das ist gut. Mhm. Und das ist gut so und das ist wichtig, dass es auch vorangeht, dass man auch, also einfach, weiß nicht, es hat einfach gut getan zu sehen, es geht irgendwie voran.
Ja, vielleicht war das der Grund, warum ich doch ganz gut gelaunt aus der Ausstellung rausgekommen bin, weil gerade im Moment ist ja nun eben durch Fridays for Future und die Klimakrise und man hat das Gefühl, okay, wir haben eh nur noch 30 Jahre und dann war's das. Und dann siehst du eben eine Firma, die sich denkt, hey, was können wir denn mit Mondstaub alles machen? Und es war auf einmal dieses, wir haben noch eine Zukunft, ich hoffe nicht nur auf den Mond. Und das fand ich auch irgendwie, weiß ich nicht, es hatte eben diesen Aufbruchscharakter, den ich mir immer, der irgendwie immer dem Apollo-Programm inhärent war. Also immer wenn ich über an Saturn 5 Raketen denke oder eben Raumanzüge oder von mir aus Ananassaft-Päckchen, das ist immer dieses, wow.
Vor allem, was war denn unsere letzte technologische Utopie? Ja, das Internet. Also die Idee, dass das Internet, dass dieses World Wide Web, diese globale Verknüpfung uns zu mehr Verständnis und zu einer neuen irgendwie Gemeinsamkeit führt. Oder als positives Wissensreservoir. Und auch da wohnt eine Enttäuschung inne, würde ich mal sagen.
Ja.
Ebenso wie im Raumfahrtprogramm. Und vielleicht gibt es jetzt auch nicht die große technologische Utopie, die um die Ecke ist, aber ich fand es halt gut, eben so eine kleine, eingeschränkte zu sehen, sagen, ja, es gibt's noch. Und wer weiß, was, also eben, es ist wichtig, nicht den Glauben an die Zukunft aufzugeben, weil dann man forscht weiter und man weiß ja nicht, welche Erkenntnis um die Ecke lauert und was es bringen kann. Also es ist wichtig, weiter nach vorne zu denken.
Zweiter Wein. Wir haben schon wieder dieses Level von es ist 4 Uhr morgens und wir reden über den Kosmos.
Ja,
zweiter Wein. Hey. Der blubbert auch. Das ist ein Sekt. Huch. Ja. Tut in der Nase weh.
Oh, da ist schon ordentlich Pfeffer in der Nase, oder?
Ich weiß gar nicht, ob es Hefe oder Pfeffer ist. Auf jeden Fall, oh, okay. Vielleicht ist der umgekippt. Also als ich die Flasche aufgemacht habe, hat es auch ein bisschen gezischt. Ich weiß jetzt nicht, ob er wirklich umgekippt war. Nein, oder?
Also gekippt ist es nicht, aber er hat schon sowas Schaumweiniges.
Ja, total.
Bis oder ist es so?
Was heißt das?
Drüber. Also so ein
bisschen. Nein, Rehs, ja. Käse nennt man Rehs, wenn er so stark und so.
Ja, das ist wirklich so ein bisschen wie kurz vorm Umkippen oder halt genau hinterm Tipping Point, so eine Millisekunde.
Ich glaube schon, dass der so muss.
Der muss so, ja. Aber er schäumt wirklich wie doof.
Okay. Also bei mir schäumt er nicht. Wobei ich habe als einziger im großen Glas, vielleicht ist das eine Sache.
Braucht man ein großes Glas.
Aber okay. Ich finde, der ist schärfer als der erste, definitiv.
Ja.
Und der bleibt auch scharf im Gaumen. Ja. Also der macht sich breit, aber...
Aber wo geht er hin, ist meine Frage. Ich weiß es nicht.
Der hat auch überhaupt keine Frucht gefühlt.
Nee.
Ja. Jetzt, wo du Käse gesagt hast, schmecke ich natürlich Käse, was doof ist. Der ist garantiert kein Käse.
Nee, der hat eigentlich nur Schärfe. Der hat irgendwie... Der hat mehr Kraft, aber ich frage mich, wohin mit der Kraft? Weil ich weiß auch nicht, was... Ich dachte für einen Moment Stachelbeere, aber das ist auch nicht.
Raketentreibstoff?
Irgendwie so. Mondstaub, Feendust, Fermidust.
Tja.
Okay, würde ich lieber trinken als den ersten, aber ich weiß auch noch nicht so genau, was er von mir will.
Boah, ich glaube. Also.
Komm, super mein Thema jetzt mal.
Nee, also ich muss. Er ist mir da ein bisschen zu scharf und das bleibt nicht so lange. Also so schnell der erste weg ist, aber der ist dann.
Probier nochmal die 1 kurz.
Ja, ich auch, Moment.
Oder magst du nachgeben?
Ja, mein Glück.
Ja. Die ist relativ warm. Die 1. Aber.
Ich hol mal ein paar Eiswürfel.
Aber nochmal einen kleinen Spritzer.
Ah, nicht über den Rechner.
Achso.
Ah,
so.
Okay.
Aber jetzt finde ich zum Beispiel, hat er überhaupt. Kaum noch Schärfe.
Nee, stimmt.
Der ist jetzt halt, also der ist rund, aber halt mit wenig Körper.
Ja.
Also,
ja, das ist noch die freundliche Art und Weise, das zu sagen. Ich hätte nichts sagend gesagt. Aber gut. Ja, gut. Space.
Okay, back to space. Felix, hat dir denn irgendwas gefallen?
Genau, du warst noch relativ still.
Ja, also ich hatte viele so Gedanken, ohne jetzt was mir bestimmt gefallen ist. Ich saß relativ lang bei den Videos hinten im letzten Raum. Der einzige Raum, der nicht in der gekrümmten Raum Silberästhetik war.
Ich glaube, da habe ich mir überhaupt nichts angeguckt. Ich dachte, wir kennen ja alles.
Das Erste, was mir natürlich auffällt, ist dieses Video aus, also das ist links in der Ecke, was aus einer Walt Disney Serie mit so Leute erklären die Welt mit dem Raketeningenieur und ehemaligen SS-Offizier Werner von Braun.
Ach nein.
Und der eben gerade erklärt, also wie er sich das vorstellt, mit den eben im Mond, mit dem Mondprogramm, also im Apollo-Programm, wo er ja sehr involviert war, und dann so erklärt, wie er mit der dreistufigen Rakete auf den Mond fliegt. Und was mich halt, also ich bin halt mitten im Video eingestiegen, ist nur ein paar Minuten lang, habe es mir von Anfang an angeschaut. Also der Moderator stellt ihn halt vor als den Chefkonstrukteur, der Chefwissenschaftler des Apollo-Programms, oder nicht des Apollo-Programms, aber dieses Raketenteils und auch als den Chefkonstrukteur der V2-Waffe, der deutschen
V2-Rakete.
Und nein, ich fand das also.
Von wann ist der Film? Aus den 50ern?
Aus den 50ern, ja.
Okay.
Und ich saß halt dran, so ernsthaft Walt Disney.
Hatte die V2 da immer noch diesen Mythos? Oder war die da?
Ich weiß, das weiß ich nicht, aber.
Oder vergessen wir einfach, dass das eine Nazi-Waffe sein soll?
Also, ich glaube, zu dem Zeitpunkt, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie sie ist im Kollektiv, aber er wurde damit angekündigt und quasi beworben. So, one of the chief rocket scientists of all time. Und was er auch war. Und ich habe da, also mich hat es einfach wütend gemacht. wieder. Also gut, die haben es natürlich auch suggestiv gehängt, weil direkt rechts neben dem Bildschirm hing halt so ein halbes Teil aus dem Steuerruder von der V2. Also die haben so einen Zusammenhang hergestellt. Aber es ist so, ich bin auf das nun ehemalige Werner von Braun Gymnasium gegangen, das damals bei uns so benannt worden ist in den 70er Jahren, weil eben wegen der Mondlandung und Raumfahrt, und es war alles ganz toll, und es war einer der Hauptwissenschaftler davon.
Und wir haben ja alle nichts gewusst.
Und es war so bei uns, so ungefähr alle 5 Jahre kam in der Stadt und in der Schule die Diskussion auch, man sollte die Schule doch mal umbenennen, weil es gibt ja jetzt neue Beweise und
neue
Beweise und neue Erkenntnisse zu seiner Rolle. Und wie war das jetzt mit den Zwangsarbeitern in Dora Mittelbau und in Peenemünde und allem und so weiter. Auch zu der Zeit, wo es bei mir aufs Abitur zuging, was im Endeffekt dazu geführt hat, wir waren verärgert, weil alle haben mitgeredet. Lehrerkollege hat diskutiert, Stadtrat hat diskutiert, Elternbeirat hat diskutiert. Und die Schüler hat aber keiner gefragt. Also das hat bei uns so weit geführt, dass wir quasi auf unserem Abi-Shirt, das unter dem Motto Abikalypse stand, hinten drauf eine stilisierte V2 mit den Initialen WVB gemacht haben und dann das Ende ist da. Um einfach zu provozieren. Haben Sie vielleicht auch zu Recht abgeschossen. Es gibt ein Gruppenbild von den Raketeningenieuren mit dem Führer.
Natürlich. Aber wir haben ja alle nichts gewusst.
Ja, genau. Und wir hatten überlegt, ob wir das nicht schlichtweg einfach vorne draufdrucken und Abi 97 drunter schreiben. Ja. Aber es war dann doch ein bisschen arg.
Ja.
Gut, das Gute der Geschichte ist,
also Abi 44 drauf. Ja,
17 Jahre nachdem ich Abitur gemacht habe, im Jahr Anfang 2014, wurde der Name von der Schule endlich entfernt. Sie heißt seitdem einfach nur staatliches Gymnasium. Es ist so, weil wir hatten damals diese ganze Diskussion und da gab es. Es gab damals einen Fernsehbeitrag, auch 2013 noch, also sehr ähnlich umbenannt, dann einer von meinen ehemaligen Lehrern, Physiklehrer, den ich eigentlich sehr schätze und für intelligenter halte, der wurde halt im Fernsehen zitiert mit dem, ja, aber er wollte doch einfach nur forschen. Ja. Er wollte einfach nur forschen. Und ich sage dann, du kannst in einem fucking Unrechtsregime, in einem Diktatur, du kannst nicht einfach nur forschen. Und das hat mich so aufgeregt und eigentlich, natürlich, die Amis haben ihn brauchen können, deswegen haben sie, also für ihr Raketenprogramm, deswegen haben sie ihn quasi instantan entnazifiziert und mitgenommen, weil sie haben ihn einfach von der Schippe springen lassen.
Gut, ohne ihn hätten sie es nicht so schnell
hinbekommen. Genau, eben. Ja. Und das ärgert mich halt. Und was mich halt am meisten ärgert an Werner von Braun, ist einfach diese unfassbare Rückgratlosigkeit. Einfach nur, also Hauptsache ich kann Raketen bauen, der Rest ist mir wurscht. Und das ärgert mich einfach unfassbar. Und das ist halt alles wieder hochgekommen, als ich da in der Ecke stand.
Ich stelle fest, den assoziativen Zugang hat die Ausstellung 1a erfüllt.
Ja, irgendwie gut, es ist eine ganz persönliche Geschichte, aber...
Wir reden jetzt, glaube ich, nicht so viel über die Kunstwerke, sondern jeder blurrt vor sich hin.
Aber vielleicht neben Funfact zu den Saturn-Raketen, für die ja Werner von Braun maßgeblich entwickelt hat. Es gab 33 Saturn-Raketen, alle davon waren erfolgreich. Also sind keine davon irgendwie... Also alle sind erfolgreich gestartet.
Nice.
Ja.
Wo sind da jetzt 33 von? Wow.
Gut. Ja. Also ja. Von halt irgendwie, das, also von quasi den ersten Testdingern bis, also klar, die Testraketen sind schon, aber die haben ja...
Wie sind denn die Raketen in der Sowjetunion?
Die Soyuz?
Die Soyuz natürlich.
Ach. Ja, aber ja. Hießen die frühen auch schon Soyuz?
Das weiß ich nicht.
Ja.
Was ich dann in dem Raum auch noch, also ich habe, wie gesagt, mir nicht alles angeschaut, weil ich auch nicht Zeit hatte, mir die 3 Stunden Übertragung von der Mondlandung anzuschauen. Aber ich hatte mir die Kennedy-Rede
angeschaut,
wo er quasi an der Rice University in Houston, quasi bevor das Houston Space Center eröffnet wird, wo er im Prinzip das amerikanische 1962, glaube ich, das amerikanische Raumfahrt oder Programm oder wirklich, also auch dieses neue intensive Programm mit der Mondlandung als Ziel ankündigt. Ja, innerhalb des Jahrzehnts ankündigt.
Und ich hatte,
und wie auch immer interessant ist, also obwohl er sagt, für friedlich und Zusammenarbeit und für alle und wie auch immer betont, also nicht, dass jemand anders da zuerst im Weltraum ist, der vielleicht da Waffen hinbauen will. Wir natürlich nicht, aber die anderen, also wie dann auch immer dieser Wettbewerb und der Kalte Krieg halt mit reinklingt. Aber relativ am Anfang von der Rede, deswegen haben sie mir dann nochmal von Anfang an angeschaut, weil ich das genaue Zitat mitnehmen wollte, sagt er einen Satz, der eigentlich auch in zweierlei Weise zur Forschung gehört. Eben, er sagt den Satz: The greater our knowledge increases, the greater our ignorance unfolds. Und das, also gerade mit dem, was wir schon angesprochen, mit der heutigen Gesellschaft sage, kann man es jetzt zweierlei lesen. Also eben so, je mehr man weiß, desto, einerseits kann man feststellen, wie viel Dummheit auch in der Welt ist. Andererseits eben dieses, was auch einfach eine Erkenntnis aus der Forschung ist, einfach, wenn du mal anfängst, so an die Grenzen des Wissens zu kommen, stellst du einfach fest, wie viel du einfach nicht weißt. Dass es im Endeffekt unendlich ist, was du nicht weißt. Und dass du nie alles wissen kannst. Und dass das so gehört. Und deswegen, dass du Forschung betreibst, um halt die Grenzen des Wissens halt immer so im Idealfall so ein bisschen zu verschieben. Mhm. Auf deiner persönlichen Ebene. Und ich fand das in diesem Satz ganz, also ganz präzise und knapp und gut formuliert.
Also ich fand ohnehin, wie unfassbar gut die Rede geschrieben war. Also da ist wirklich alles drin. Da ist auch, er geht dann vom ganz Kleinen bis hin zum ganz Großen, er geht dann auf die Kosten irgendwie ein und sagt dann, ja klar, das kostet einen Haufen Geld, aber, und dann bricht es wieder runter, aber die Amerikaner geben im Jahr mehr für Zigaretten und Zigarren aus.
Ja.
Und dann, ja, fuck it, let's go to the moon.
Ja. Spannend fand ich auch noch, das finde ich also auch gut im Rahmen der Ausstellung, was sie gemacht haben. Es gibt dann auch noch ein Video, ist ein Interview aus dem Juni dieses Jahres mit Astronauten Charlie Duke und dann mit der Leiterin der ERES-Stiftung. Und zwar, er ist der 10. Mann auf dem Mond, ist glaube ich mit Apollo 16 oder 17 raufgeflogen, aber
war Capcom,
Capcom bei Apollo 11. Und das heißt, die Stimme aus Houston Control Center war er während der ganzen Mondlandung. Und das heißt, alle kennen ihn, aber und ich hab leider nur das Ende erwischt und ein bisschen den Anfang geschaut, was halt 35 Minuten lang ist. Also vielleicht gehe ich nochmal hin, um es mir ganz anzuschauen, weil ich glaube, ich will das doch einfach mal sehen, was er wirklich alles zu sagen hat. Aber ich fand es auch also hochinteressant, also das Anekdotische, wie kommt man, was sind die Qualität vom Astronauten, was ich mitbekommen habe. War nicht interessant, also das ist wirklich die, ja, Zeit, das, also vor allem, es ist eine Teil unserer Geschichte, wo es wirklich auch Zeitzeugen gibt, die uns also die Dinge auch noch wirklich darlegen können und uns eben vielleicht in diese die Utopie, die ein Teil sie waren und oder eben der Performance dieser unfassbaren Menschheitsleistung eben auch noch eben ja aus erster Hand weiterzugeben.
Genau, also was Charlie Duke angeht, der hat auch vor kurzem hat ein relativ langes Interview dem Radiosender SWR1 gegeben. Das kann man, glaube ich, auch als Podcast runterladen, fand ich auch ziemlich, ziemlich spannend. Also der hat schon was zu sagen und, glaube ich, war ein guter Kumpel von Neil Armstrong. Mhm.
Ja. Cool.
Was ich vielleicht noch erwähnenswert fand, bevor wir an der Stelle dann vielleicht auch zum Ende kommen, was ich schön und auch reichlich absurd fand, war im vorletzten Raum von Stano Filco, die Associations 1968 bis 69, wo so eine Roadmap aufgemalt ist, was denn, Moment, wie war es überschrieben? Zukünftige Erforschung des Weltalls nach wissenschaftlicher Ansicht 1968, 69. Und dann sind dann so tolle Meilensteine runtergepinnt wie 1982 bis 85 Errichtung des permanenten Stützpunktes auf dem Mond, Landung des ersten Menschen auf dem Mars 2000, Besiedlung einzelner Planeten, künstliches Gehirn, 2010 Eindringen ins Innere der Erdkugel. 2020 Landung auf dem Jupiter, wo ich mir überlegt habe, wie will ich denn auf dem Jupiter landen? Aber sei es drum. Moment, 2050, jetzt kann ich meine eigene Schrift nicht mehr lesen.
Da habe ich mir künstliches Leben notiert, vielleicht ist das.
Ja, mehrere Generationen Flüge zu anderen Sonnensystemen oder sowas sinngemäß.
Okay.
Ja, ja. Ja.
Ich fand halt schön 2080 Maschinen, die vernünftiger sind als Menschen.
Das gibt es wahrscheinlich schon früher.
Und gleichzeitig, eben das habe ich auch gedacht, da ist es jetzt wahrscheinlich ein bisschen zu spät, aber 2080 ist auch angeblich das Jahr, in dem das Klima der Erde sicher wird.
Das
Klima der Erde sicher wird.
Wir fliegen, sicher?
Ja, wir landen zuerst auf dem Jupiter und irgendwann später kümmern wir uns um das Klima der Erde. Das fand ich in der Zugstartfolge.
Ja, irgendwo gab es auch, irgendwo zwischendrin, das habe ich mir jetzt nicht aufgeschrieben, gab es irgendwie das hatte sowas von Zurück in die Zukunft, dass die Energie von Blitzen wird habhaft irgendwie gemacht.
Das war nicht
mehr. Ja. Gut, ja. Dann halt 84. Oder wann war Zurück in die Zukunft? 84, 86?
Also ich hab im Katalog ist leider nur die englische Version, also 2010 Exploitation of Lightning Energy.
Ja. Gut, das war halt dann. Im Film war es schon in den
80ern. Womit allerdings nicht ganz falsch lag, war 1980 allgemeine Benutzung elektronischer Rechenmaschinen. Da fand ich leider mal.
Ja, nicht weit weg.
Kann man Geld
nicht weit weg.
Naja, wie gesagt.
Ha ja.
Ja, na gut. Ja, Fazit vielleicht.
Ja, also ich glaube, wir kamen, glaube ich, zu negativ rüber.
Ja, ich glaube auch.
Weil eigentlich habe ich es geliebt, muss ich sagen. auch quasi. Das haben wir jetzt gar nicht drüber gesprochen, denn das Rad des Mondfahrzeugs total
sogar
abgefahren.
Aus Klavierrad.
Sensationell.
Ja.
Weiß ich nicht. Ich habe mir nie Gedanken gemacht, ich hätte es gedacht, die nutzen einen Reifen, aber nein, die waren ja viel geiler unterwegs. Eben,
ja, vor allem, das muss ja leicht sein, Gummi ist schwer und so weiter. Und dann einfach sagen, brauchen wir nicht, weil es eben, dass diese Drahtkonstruktion natürlich und eben, weil wegen der geringeren Schwerkraft nicht darunter leidet, wenn die da drüber fahren.
Ja. Und ihr seht, awesome, sensationell hingehen.
Genau.
Ja. Ich hatte noch eine Assoziation irgendwo, die schiebe ich euch noch unter, und zwar Richard Buckminster Fuller mit seinen geodäsischen Domen in dem einen Raum.
Ja.
Es gibt ein Kohlenstoffmolekül, das sogenannte das C60, das eine eben so geometrische Form hat, die Forscher, die es entdeckt haben, an Richard Buckminster Fuller, den Architekt, der dann, das heißt Buckminster Fullerene, oder umgangssprachlich im Englischen Buckyballs. und dann musste ich halt wieder so, stimmt eigentlich, Carbon Buckyballs.
Nice.
Aber also, ich hatte auch jede Menge Spaß. Ich glaube, ich war am Ende weg gute 2 Stunden drin, ohne jetzt tatsächlich alles, eben wie auch angedeutet, jeden Film ausführlich geguckt zu haben. Und es waren, also bei manchen Sachen war es immer so eine Frage, war für mich so eine Frage, gerade so bei so minimalistischen Sachen wie Solle wird oder so. Aber es war so, ist das jetzt eine New Notion of Space? Also irgendwie, wie sehe ich den Raum, dieses geometrische? Da war ich mir nicht so sicher, ob das jetzt nicht irgendwie vom Begriff Space auf tatsächlichen geometrischen Raum, ob das jetzt nicht vielleicht so ein bisschen hergezogen war. Aber also am Ende, also wenn ich mir auch am Anfang echt nicht sicher war, auch mit der generellen Ästhetik der Räume, am Ende fand ich es eben hochinteressant, weil es uns eben an ja doch wirklich diese, was Flo gesagt hat, also ein bisschen als Performance, diese Menschheitsleistung greifbar und begreifbar macht. Und zwar wirklich fassbar und dafür ist die Ausstellung wirklich ganz toll. Und auch diese Querverbindungen, die meisten funktionieren, würde ich sagen. Und ich empfehle auf jeden Fall einen Besuch.
Jo. Dito. Also ich habe auch das Gefühl, dass wir zu negativ rübergekommen sind. Als ich aus der Ausstellung rauskam, fand ich so, aha, super. Irgendwann dachten wir dieses, wow, Raumfahrt, Tim und Struppi auf dem Mond, wow. Jetzt beim Diskutieren merke ich dann schon, klar, dass manche Sachen vielleicht beliebig sind, aber ehrlich gesagt war es mir in der Zeit, in der ich in der Ausstellung drin war, total egal. Insofern reingehen, wie gesagt, läuft in der Ehres-Stiftung noch bis zum 1. Februar 2020 auf die Öffnungszeiten achten. Die haben nur Dienstag, Mittwoch und Samstag geöffnet, aber dafür kostet es nichts. Dritter Wein, würde ich sagen.
Jo.
Schwenk, schwenk, schwenk. Okay, der muss jetzt nicht. Oh, pass auf. Der riecht gut. Der riecht als erster mal vernünftig. Hm. Oder verblubbert er in meinem Mund aber schon rum.
Der hat auch so was leicht Sektiges, oder?
Total. Aber angenehm. Mhm. Nicht so bräsig wie der zweite. Der ist mehr so eine gute Laune. Chardonnay.
Ja.
Ich weiß auch noch nicht.
Aber also wenn Sektik, ich würde es halt trotzdem eher in die Ecke mineralisch schieben. Aber nicht mineralisch sauer oder arg kieselig, sondern ja, mineralisch fruchtig.
Ja, aber er hat so eine Frucht, er geht in die fruchtige Ecke, aber das wird relativ schnell scharf.
Findest du?
Ja.
Also bei mir nicht. Also,
ich finde ihn angenehm.
Okay. Also ich finde, es hat so eine leicht Bananennote drin.
Ich merke wieder keine
Frucht. Scharf.
Ich weiß auch nicht. Also ich finde, der ist der rundeste von allen, aber auch gleichzeitig der, wie soll ich sagen, nee, der beliebigste ist er nicht.
Er ist halt schon relativ warm im Glas.
Das stimmt.
Ich weiß nicht, wie kalt man Chardonnay trinken sollte.
3 Grad.
Nein, nur ist das Eiswürfel?
Nein.
Lunartemperatur. Ja, ich weiß auch nicht. Okay, vielleicht war es manchmal mal doch doof. Irgendwie bin ich noch von keinem so richtig begeistert. Wir können ja mal kacken.
Ja, gut, draußen ist dunkel, ich würde sagen, sprechen wir darüber.
Ja, genau. Nachts. Das war der Ausstellung. Genau, wie gesagt, im Haus der Kunst, nachts zwischen Traum und Wirklichkeit. Ausstellungstext auf der Website sagt, die Ausstellung unternimmt eine Reise durch die Nacht zwischen Traum und Wirklichkeit in 14 Stationen. Zu sehen sind Filme, Videos, Installationen und Fotografien aus der Sammlung Götz. Also wir sind, wie gesagt, wieder im Luftschutzbunker, da hinten in dieser, ich finde, eine echt scary Location, also mit einem Mittelgang und lauter kleinen Kabinetten, die davon abgehen. Und es laufen sehr viele Videos.
Wobei man sagen muss, dass bis auf eins keines länger ist als 20 Minuten. Also
Ja.
Das heißt, die meisten sind, also ich würde sagen, mindestens die Hälfte sind um die 5 Minuten
oder
drunter.
Kann man echt gut weg.
Ich kann mal vorwegnehmen, ich habe mir eben das einstündige Video habe ich mir nicht ganz angeschaut.
Nein, ich mir auch nicht.
Und ein anderes habe ich mir nicht ganz angeschaut. Aber ansonsten habe ich mir alle anderen ganz angeschaut. Ja,
also, genau, ich auch. Also außer die super langen, aber die kürzeren. Aber es gab schon einige, die so um die 15 bis 18 gehen.
Ja, aber bis auf eins fand ich alle, hab ich mich halt irgendwie, als ich da war, reingeguckt und die tatsächlich dann alle einmal durchgeschaut.
Ja, schon.
Aber das ist so ein bisschen, also was abgesehen von der Location, was ich so ein bisschen schwierig fand, man weiß halt nie, wo steht das Video jetzt irgendwie.
Ja, das ist immer das
Problem. Ja, das ist immer das Problem.
Ja, aber bei 5 Minuten ist mir das ehrlich gesagt egal.
Richtig, aber bei 18 sieht schon anders aus.
Ja, das stimmt.
Ja, das ist immer das alte Problem bei Videokunst, das haben wir ja, glaube ich, auch schon mal thematisiert, dass es die wenigsten Ausstellungssituationen schaffen, einem wirklich mitzugeben, einfach in Zeiten Counter mitzulaufen zu lassen, um einem ein Gefühl zu geben, wo bin ich gerade in diesem Video und ich komme 3 Minuten wieder und fange es von vorne an und kannst dann wirklich in der richtigen Logik durchschauen.
Manche haben das clever gelöst, in Anführungszeichen, dadurch, dass sie einfach so ein Loop-Video produziert haben, das immer durchläuft.
War das nicht nur eins? War das nicht nur dieses Single White?
War das nicht auch Thomas Demandhoff?
Ja, aber der dauert ja nur eine Minute.
Ja gut, okay.
Ja, also
Loop. Ja gut, ist
Loop-Videos.
Okay. Aber, ja.
Okay. Das ist gut, schlechtes Argument an der Stelle, aber...
Habe ich mir, glaube ich, nicht mal notiert, weil ich dachte, ach bitte. Aber gut.
Okay, wollt ihr jetzt auf bestimmte... Also,
natürlich! Ja, wenn wir schon Single White erwähnen, also das fand ich ganz clever, eben auch durch den Loop. Man sieht eigentlich eine Frau, man sieht die Kamera, die an einem Haus vorbeizieht, eben einem Single White, also diese amerikanischen Kästen, die aussehen wie ein langes Wohnmobil. Und du siehst halt irgendwie das Schlafzimmer und dann die Küche und dann das Bad und ein Kinderzimmer und dann zoomt die Kamera raus und du siehst eine Frau im Auto, die eine Wunde an der Stirn hat. die irgendwie weint und schreit und sich die Hände vors Gesicht hat und die Kamera geht wieder aufs Haus und plötzlich hörst du, wie das Auto ins Haus hineinfährt und vielleicht möchte ich jetzt auch gar nicht die ganze Story erzählen, aber das fand ich einfach sehr clever, weil du, egal wo du eingestiegen bist, hattest du immer sofort irgendeine Assoziation zu irgendeinem amerikanischen Film beziehungsweise irgendein Thema, also dieses, okay, ist das jetzt eine verlassene Frau, ist das rachsüchtige Frau, ist das Frau rettet ihr Kind vor schlimmer Beziehung, ist es Single White Trash irgendwo in Nebraska, keine Ahnung, also du hattest, egal wo du eingestiegen bist, und ich bin eigentlich ständig in diesen Raum reingeguckt, einfach um nur nochmal quasi so zu tun, als würde ich neu reinkommen, und ich hatte immer einen anderen Film im Hinterkopf. Und das fand ich großartig. Das Ding dauert, glaube ich, nur 5 Minuten, ist von 2002, von Theresa Hubbard und Alexander Birkler, wenn ich mir das richtig im Titel habe. Birkler. Fand ich einfach clever.
Ja, fand ich auch gut.
Ich habe es jetzt bis zum Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht aufgelöst bekommen. Ich habe das Video schon mal irgendwo gesehen in der Ausstellung. Und ich kann mich ins Verrecken nicht erinnern, wo ich das schon mal gesehen habe. Ich kam rein, ich habe das gesehen. War nicht so, das habe ich mal schon im Film gesehen. Ja. Ich kenne dieses Video, ich habe das schon mal gesehen. Und ich weiß echt nicht, in welcher Ausstellung oder in welchem Jahr oder in welchem Museum das war. Und hoffentlich kann ich mich noch irgendwann erinnern. Also insofern, das Werk ist mir in Erinnerung geblieben, weil ich es für gut und eben auch eben clever gehalten habe. Mhm. Und als ich es auch zum ersten und jetzt zum zweiten Mal gesehen habe, ja.
Also was ich ganz spannend fand, wie... Also einmal die Zusammenstellung, das Thema und dann wie... Gut, das war jetzt sozusagen, die Werke wurden natürlich nicht vor dem Hintergrund produziert und ein Video zu nachts oder so gemacht, sondern die haben halt so ihre Videos und jemand hat es dann kuratiert, alles klar. So, aber wie manche mit dem Thema umgehen. Und es gibt so Videos, die haben das irgendwie abstrakt gelöst. Ja. Manche erzählen so eine Geschichte. Manche machen so ein bisschen beides. Also abstrakt und Geschichte. Und unter den Videos, die so ein Narrativ haben, sind relativ viele, die so David Lynch-artig und unterwegs sind. Das fand ich eigentlich ganz spannend. Ja.
Okay.
Also, ich fand jetzt gerade den Single White, der hatte sowas.
Mhm. Ja, das stimmt. Ja.
Lynchian-artiges. Dann habe ich mir noch aufgeschrieben, ohne dass ich jetzt peinlicherweise den Inhalt gar nicht so richtig beschreiben kann. Hier das Kathmandu Dreams Nummer 6.
Das war geil.
Ja. Was war das nochmal?
Das war das Telefon. Am Anfang.
Yeah. Da stimmt, genau. Das ist richtig. Ja. Das war super. Das war aber auch David Lynch in reiner Form.
Ja, aber ich musste bei einem Anruf Mord und Grace Kelly denken, weil das Telefon jetzt aussah.
Ich dachte, so ein Lost Highway irgendwie, wo...
Vielleicht Lost Telefon. Highway auch schon eine Referenz auf Anruf Mord. Also, keine Ahnung.
Whatever.
Ja, das Telefon, vielleicht soll man das erklären, das ist gleich das erste Werk, was du siehst, wenn du reinkommst. Und
richtig.
Das ist kein Video, sondern es ist eine Säule und da steht so ein altes, ist das Bakelit, also so ein schwarzes,
ja, stehendes
Telefon.
Ja.
Mhm. Und da war dann auch kein Schild dran und nichts, wo ich dachte, ja, darf man das jetzt anfassen? Kommt da jetzt irgendwo Ton? Passiert da irgendwas? Und ich habe mich halt nicht getraut, es anzufassen und dachte, ich gehe erstmal in den ersten Raum. Und da ist ja alles dunkel, also die Wände und Fußboden ist alles schwarz und dann stehen da diese schwarzen Hocker an der Wand und ich sah, auf dem Hocker saß jemand, aber ich dachte, ich könnte vielleicht trotzdem reingehen und in dem Moment trat ich irgendjemanden von hinten ins Kreuz und erst dann habe ich gesehen, da stehen 20 Leute im Raum und es ist Führung. Und es war einfach so dunkel, dass ich nicht gesehen habe.
Mir war auch so passiert.
Das beruhigt mich. Ja. Also es ist schon dunkel da unten in diesem verdammten Bunker.
Weil du machst den Vorhang auf, um reinzutreten und dann tritt schon die erste Person rein.
Genau. Wahnsinn. Egal, auf jeden Fall das Telefon. Ich fand das Telefon, wie gesagt, dann bin ich eben erstmal in diesen Raum gegangen, habe irgendjemanden getreten, habe gedacht, okay, dann gehe ich hier halt noch in einen anderen Raum, habe mir dann endlich einen Raum gefunden, wo ich ein Video gucken konnte. Und dann bin ich wieder zum Telefon zurückgegangen und habe gedacht, okay, dann liest du halt mal die blöde Tafel. Und da steht dann halt eben irgendwann, wenn man den Hörer abnimmt, erzählt einem eine Stimme und ich schon so, ha, weiter will ich gar nicht lesen, weil ich will ja gar nicht wissen, was mir die Stimme erzählt. Aber ich habe jetzt halt kapiert, okay, ich darf den Hörer abnehmen. Und dann habe ich halt den Hörer abgenommen und dann ertönte eine recht sanfte Frauenstimme. Listen. Und dann erzählte sie einen Traum, soweit ich jetzt den Text danach noch kurz überflogen habe. Was natürlich total langweiliger Scheiß ist. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn Leute ihr seine Träume erzählen. Ich habe ihr auch wirklich nicht zugehört, ganz ehrlich. Ich fand es einfach toll, da zu stehen in einem scheiß Nazi-Bunker mit dem Rücken zur Tür. Ich habe jetzt nicht mitgekriegt, ob irgendjemand hinter mir reinkommt, weil ich verdammt nochmal einen Telefonhörer am Ohr habe und mich sehr darauf konzentrieren muss, diese Dame zu verstehen. Und ich fand es super spannend. Also ich habe mich eigentlich eher auf das Gefühl konzentriert, ich habe hier einen alten Telefonhörer in der Hand und irgendjemand, den ich nicht kenne, erzählt mir was. ich fand es wahnsinnig intim. Also ich fand es viel intimer, als dich vor ein Video zu setzen, weil du quasi dich aktiv diesem Kunstwerk auslieferst. Du hebst aktiv den Hörer ab, du musst ihn dann nah ans Ohr halten, sonst verstehst du die Dame nicht. Und das fand ich einfach toll. Also scheißegal, was sie erzählt hat.
Das Werk ist von den Künstlern Janet Cardiff und George Boris Müller. Also Janet Cardiff ist auch die Erzählerin, die wohl bei einer Reise nach Kathmandu ist Nepal, gell?
Ja.
Ja. Ja, nach Nepal einfach ihre Träume auf Band gesprochen hat. Und die wurden dann in, das ist Kathmandu Dreams Number 6,
genau.
In mehrere
im von 2009.
Ähnliche Installationen, also einfach immer mit dem Telefonhörer bei sich. Und ich habe es gleich am Anfang, also ich bin offensichtlich Gott sei Dank zu einer Zeit gegangen, wo nicht viele andere Besucher waren, also ich bin keinem irgendwo draufgetrappt oder habe keinen umgerannt, aber ich habe mir dann relativ, ich habe dann auch irgendwie so überlegt, so, irgendwie ist hier noch ein Lautsprecher, ja, wird es genau. Eingespielt oder so, aber nachdem da stand irgendwie iPad und Loop, dann war so irgendwie so, nee, jetzt, irgendwie nach den ersten zwei Zeilen habe ich schon gesagt, jetzt hilfst du den blöden Hörer. Dann soll, wenn man das nicht darf, dann soll halt irgendwie, dann soll der Museumswärter kommen und mich anscheißen, ist mir jetzt egal. Und dann geht es eben, dann, ich war glaube ich sogar relativ am Anfang.
Ich glaube, die Erzählung geht immer neu los, wenn du den
Hörer aufnimmst. Ja, ja. Mhm. Und ich fand halt spannend, einfach dieses leicht hauchige, ja. Dieses flüsternde.
Ja.
Und ich fand das halt das hat wahnsinnig schon die Atmosphäre wirklich mit dem ersten Kunstwerk, die Atmosphäre mit diesem Nachts.
Total.
Zwischen Traum und Wirklichkeit, eben, du hast ein reales Telefon in der Hand, aber einerseits wirst du auch gerade total in den Traum von einem anderen Menschen reingezogen. Also das erste Kunstwerk gleich setzt wirklich das Thema und die Atmosphäre für den Rest des Besuchs.
Mhm.
Also wenn ihr die Ausstellung besucht, gleich den Hörer abnehmen, weil ich finde, damit ist halt wirklich die Atmosphäre für den Rest des Besuchs einfach da. Das ist halt unglaublich clever gemacht.
Wobei, ich habe zuerst von Sam Taylor Johnson, The Servant, gesehen, 2007. Auch, glaube ich, so ein 3-Minüter.
Ich dachte 4.
Oder 4, wenn ich meine Schrift nicht lese, kann auch sein.
3 Minuten 52, sorry.
Ach so, die Minuten. Auf jeden Fall, das ist quasi wie ein bewegtes GIF. Also sie ist halt ein Mann vor einer blauen Tür, die so einen grünen Rahmen hat und er hat so einen Mantel und versucht, sich eine Zigarette anzuzünden. Also er hat die Hände so übereinander und du siehst halt die Zigaretten, die Flamme vom Feuerzeug, die flackert halt. Und ansonsten bewegt sich so gut wie nichts. Hinter dem Fenster dieser Wohnung, vor der er steht, sitzt eine Frau, die ganze Zeit rausguckt und ab und zu geht noch eine Figur im Hintergrund vorbei.
Genau, das fand ich total schön gemacht, dass quasi dass die meiste Bewegung, die es eigentlich gibt in dem ganzen Video neben der Flamme, ist eigentlich in der Reflexion die Leute, die noch im Hintergrund vorbeigehen. In der Reflexion der Scheibe. Genau.
Das habe ich gar nicht verstanden.
Und die Frau blinzelt manchmal,
genau.
Weil sie ja nicht die ganze Zeit starren kann.
Ja.
Also ich saß da, glaube ich, auch wirklich dann fast die 4 Minuten drin, ohne jetzt zu erkennen, was jetzt wieder weitergeht. Aber zuerst denkst du, erst dachte ich wirklich an irgendwie sowas wie Stan Douglas oder Jeff Wall, dass ich halt so einen Leuchtkasten sehe.
Genau,
Foto. Und plötzlich merkst du, irgendwas bewegt sich noch. Mhm. Also die Flamme, die flackert, ist natürlich von dem Feuerzeug, ist natürlich das Offensivste. Aber dann merkst du eben auch, dass der Mann, der sich gleich so drüber beugt, nicht ganz still steht.
Die Hände verschieben sich auch ein bisschen.
Ganz leicht, weil er nicht die ganze Zeit stillstehen kann und dass die Frau eben ab und zu blinzelt und dass dann Leute durchgehen. Aber dieses Standbild mit diesem eben leicht irritierenden, was man dann bei der längeren Betrachtung einfach sich ergibt, war klasse. Übrigens wollte ich noch erwähnen, Sam Taylor Johnson ist uns auch in, ich habe es extra nachgedacht, in Folge 17 bei Generations Part 2.
Ja.
Auch in derselben Location, auch von der Sammlung Götz.
Auch mit begegnet. So irritierenden Ding.
Ja. Zwar genau. Mit dem Gesang, gell?
Ja, genau.
Mit
dem Gesang, ja.
Also ich fand es ganz toll gemacht. Die Farben schön inszeniert. Und ich habe mir es auch komplett angeschaut. Mhm. Und man muss sagen, man merkt auch mal wieder, wie lang eigentlich die Zeit sein kann. Mhm. Also so knapp 4 Minuten, wo eigentlich fast nichts passiert, ist ja heutzutage eigentlich unerträglich.
Genau.
Ja. Du
suchst sofort dein Handy.
Und genau, und ich verneige mich auch vor der Kuratorin, wenn das alles so beabsichtigt war, wirklich, und es muss es gewesen sein, wie toll das in dem Raum gemacht ist. Nämlich, es ist genau, sonst sind mehrere Hocker drin, da ist genau ein Hocker drin.
Echt?
Ja, weil in dem Video auch nur eine Person sitzt.
Ah, nice.
Und, wo es mich total verrissen hat, das ist ja auf einem Fernseher. Manche Sachen sind ja projiziert, aber das ist auf dem Fernseher. Und da geht ein Kabel von dem Fernseher runter und das Kabel geht genau darunter, wo die Regenrinne in dem Film runterläuft. Nein, im Prinzip die verlängerte Regenrinne.
Hervorragend.
Unfassbar gut gemacht.
Also ja. was ich nun damit den Bogen zu vor 5 Minuten, also ich habe wie gesagt nicht als erstes das Telefon genommen, sondern eben nachdem ich jemanden getreten habe, habe ich mir diese 4 Minuten angeguckt. Und das setzt natürlich auch schon einen gewissen Ton, aber zumindest fährt es dich einfach total runter. Eben, du sitzt da 4 Minuten, hast nichts zu tun, guckst auf eine Zigaretten, auf eine Feuerzeugflamme, hast dann irgendwann dieses, okay, und dann hebst du diesen Telefon nur ab. Oh, das fand ich auch gut. Ich fand lustigerweise, obwohl das Ding The Servant heißt und man natürlich ahnt, okay, der Mann ist der Bedienstete und vielleicht ist das da die Arbeitgeberin im Fenster, keine Ahnung, vielleicht kommt er gerade von der Arbeit, vielleicht hat Feierabend. Trotzdem hatte ich 1000 andere Assoziationen. Also die Klassenunterschiede jetzt eben zwischen Personal und Herrschaft in Anführungsstrichen. Ich fand eben auch die Farbigkeit toll, dieses düstere Blau-Grün bei ihm und bei ihr so diese hellen, freundlichen, das lichte Zimmer. Gleichzeitig musste ich irgendwie an Hüter des Feuers denken, was ja eigentlich in der Steinzeit eher Frauensache war. Da habe ich dann plötzlich irgendwie Gender-Aspekte gehört. Und ehrlich gesagt musste ich an Pompeji denken. Also dieser, ja, ich weiß.
Nee, sorry.
Ach so.
Ich
habe einen Schluck aufgehabt. Pompeji, weil halt dieser eine Moment in der Zeit so festgefroren ist, in der halt alle Leute gestorben sind. Okay. Und da muss ich halt auch dran denken. Wie gesagt, völlig bescheuerte Assoziationen, hat überhaupt nichts mit dem Werk zu tun, aber das fand ich halt auch toll. Das ist einfach.
Spricht für
die Gedanken einfach wieder wandern lassen kannst, wenn dich das Kunstwerk
spricht für das Werk, ja.
Ja, eben. Keiner von uns will mit Hans Optibeck anfangen.
Ja, das ist das Highlight, würde ich sagen.
Ja.
Ich würde auch gerne noch, noch weiter vorne.
Selbstverständlich. Ich habe nur das Gefühl, jeder wartet auf den anderen.
Ich hätte gesagt, wir gehen jetzt von hinten nach vorne durch, oder?
Ja.
Oder von vorne nach hinten, so.
Ja. Genau.
Ich wollte noch relativ am Anfang Christoph Brech und Dark Cloud erwähnen.
Großartig.
Das ist ein Video auch, das ist 5,5 Minuten circa lang.
Das war da, wo ich die Leute getreten habe, weil es so dunkel ist.
Und das ist tatsächlich sehr dunkel, weil im Prinzip man sieht fast Vollmond oder Vollmond, vor dem dunkle Wolken vorbeiziehen.
Und das habe ich nicht mehr erkannt. Ich hatte zuerst, ist das ein Eigelb? Ist das ein Fötus? Ist das die Sonne?
Ja.
Was ist das?
Also es ist eigentlich sehr abstrakt, aber es ist wirklich, der ganze Raum ist dunkel und das Ganze mit so ominösen, grollenden, schiebenden Soundtrack überlegt. Und dann merkst du einfach irgendwie, das bewegt sich so auf und ab und dann so ein bisschen rum. Also für mich habe ich erst gedacht, so okay, er hat irgendwie macht absichtlich eine periodische Bewegung mit der Kamera und so weiter. Und legt es dann drunter. Und das Interessante ist, so vom Anfang vom Video ist der Mond fast verdeckt und am Ende ist er eben komplett freigelegt, die Mondscheibe, und man sieht es halt so weiß-gelblich leuchten. Und dann kommt ein französischer Text, der durchfährt. Und dann endet das Video. Und dann habe ich ja halt gesagt, okay, also ich habe gerade gedacht, das ist wirklich so absichtlich, also das Bewegungen und weil er doch relativ regelmäßig wirkte. Und dann kommst du raus und da habe ich mir das Schild durchgelesen und dachte mir, boah, ja, wie clever.
Ja,
genau. Und zwar, er war auf einer Schiffsüberfahrt von Hamburg nach Toronto und hat einfach abends den Mond gesehen, hat die Kamera an der Schiffsreling montiert und drauf gelassen. Das heißt, das sind Bewegungen des Schiffs auf dem Wasser, also die Wellen. Das sanfte Schwingen ist, was eben diese Bewegung der Mondscheibe in dem Sucher, in dem Film verursacht. Und der Text, der hinten durchkommt, ist auf die französische Übersetzung aus der Matthäus-Passion von Johann Sebastian Bach. Und der Soundtrack ist eine extrem verlangte Version von diesem Choral. Also das ist, und dachte mir so, also das hätte ich jetzt niemals erkannt oder erraten, aber dieses, das Interessante ist halt, die Matthäus-Passion ist ja doch eher vielleicht was. Also, dieser Soundtrack hat das unglaublich Bedrohliches gehabt. Grollen und Rumpeln. Also,
ich musste an, vielleicht hatte ich auch noch Zero Gravity im Kopf, aber ich musste eben an die Saturn 5-Rakete denken. Für mich klang das wie dieses Grollen, wenn Raketen starten.
Also ich dachte irgendwas Windgeräusch oder so, irgendwas, ja, dann auch nochmal verlangsamt in der Form, ja, aber.
Also das Verlangsamtes habe ich zum Beispiel nicht mitgekriegt. Nee. Was ich an dem Werk so spannend fand, war eben, man sitzt da drin und ich fand es gut, weil ich mich die ganze Zeit gefragt habe, was sehe ich hier eigentlich? Also ganz im Gegensatz zu The Servant, wo du ja einfach genau das siehst, was du siehst, während ich eben bei Dark Cloud dann nur gesessen habe mit dem, was ist das? Und was ist das für ein Geräusch? Und was mache ich überhaupt? Wieso gucke ich mir jetzt 4 Minuten an? Und gleichzeitig fand ich super. Und dann eben draußen zu lesen, was es ist, fand ich ja doppelt clever. Also ich fand es schon toll, ohne zu wissen, was es ist.
Also ich muss sagen, ich saß ja auch drin, ohne den Text vorher zu lesen, genau, und dachte mir so, weiß nicht, was will er von mir? Und dann habe ich draußen gelesen, da dachte ich mir so, wow, also wenn das alles in Absicht ist, war Hut ab, aber ich kaufe es ihm nicht so richtig ab.
Okay.
Aber
ich musste dann an Inception denken, weil da ist ja auch dieser eine grollende Unterton im Soundtrack von Inception, ist ja auch die sehr verlangsamte Version von Je ne regrette rien.
Ja.
Und da dachte ich mir so, der Zimmer, wieder geklaut. Aber gut. Wobei ich denke, es sind noch andere Leute auf die Idee gekommen, Dinge extrem zu verlangsamen. Aber das fand ich, das war auch toll, stimmt. Was haben wir noch, bevor wir zu Hans auf die B kommen?
Also ich hatte mir noch notiert, okay, kann man erwähnen. Also ich erwähne jetzt hauptsächlich, weil Stan Douglas auch schon mal Thema war bei uns in Vielfarben Folge 2. Der hat eine Videoarbeit da. Ich glaube, bevor wir dann nach ganz hinten...
Welche war das? Habe ich die übersehen?
Journey into Fear mit dieser Frau und dem Schauspieler
auf dem Schiff,
auf dem Containerschiff.
Ach crap, die habe ich nicht gesehen, da war immer jemand drin. Ach shit.
Das ist so eine bedrohliche Thriller-Situation. Sie ist offensichtlich die Lotsin des Schiffes, er ist irgendwie ein Frachtmeister.
Ja.
Und es kommt immer wieder, es ist immer wieder dieselbe Szene, aber immer mit einem anderen Dialog drüber gelegt.
Ja.
Und es ist halt einfach so... Eben also Thriller, also manchmal bedroht er sie wird sich bedroht. Also es geht immer irgendwie um Ausbeutung oder Geschäftemacherei, und wenn er oder sie nicht mitmacht, dann, also es ist halt wirklich wie so ein Thriller, und es ist offensichtlich basiert auch auf einem Film als Vorbild, der wo auch Journey into Fear heißt.
Ja.
Ich muss ganz ehrlich sagen, soweit ich mich erinnere an die damalige Ausstellung, ich glaube, ich habe mit seinen Fotos mehr anfangen können. Aber es war halt interessant, weil es spielt halt im Dunkeln in der Nacht auf dem Schiff, was eh schon so eine bedrohliche Situation
ist. Ach doch, stimmt. Ich bin reingegangen und fand es total doof.
Genau.
Stimmt. Also ich fand's,
bin nach 2 Minuten rausgegangen. Stimmt.
Ich habe mir es durchaus einige Zeit angeschaut, und ich muss halt echt sagen, war jetzt eins der Videos, mit denen ich nicht so viel anfangen konnte, muss ich sagen.
Es kommt halt nicht wirklich irgendwie zum Punkt, was vielleicht richtig auch die Idee ist bei dem Stück, bei dem Video, aber ja,
Noch ein anderes Video, was nicht zum Punkt kam oder was ich doof fand, war von Clement Page, Sleepwalker von 2005.
Das ist das Einzige, wo ich sofort rein bin und mir gedacht habe, ich will mir das gar nicht ganz anschauen.
Nee, das war
das ist das Einzige, was ich wirklich nicht ganz angeschaut habe, neben dem einstündigen Video.
Also habe ich mir in der Tat auch nicht ganz angeschaut, aber was ich spannend fand an dem, also ich fand es erstmal clever gemacht, was ich aber spannend fand eigentlich ist, dass es ein Stück kontraintuitiv eigentlich ablief, weil ich fand, man muss vielleicht erklären, es gab zwei, das Ganze hat auf zwei Leinwänden stattgefunden, einmal sozusagen sieht man einen Mensch, der schläft, und auf der anderen Seite sieht man seinen Traum, den er während des Schlafes hat.
Ja, wobei der Typ, der schläft, wacht ja dann auch
auf. Richtig, genau. So. Und Schlafwandel, daher auch Sleepwalker. Genau. Ja. Und das Spannende fand ich eigentlich an dem Video, dass ich die Schlafsequenz eigentlich gruseliger fand. Nee, Blödsinn, dass ich die Wachsequenz eigentlich... Also
ich weiß gar nicht, ob das eine Wachsequenz war, Jan. Ich hatte das Gefühl, das sind beide Schlafwandelsequenzen. Ah, vielleicht ist das Video doch klemmerer, als wir dachten.
Nein, aber wie dem auch sei, also gehen wir mal davon aus, man sieht tatsächlich einen schlafenden Menschen, der dann irgendwie schlafwandelt, und das soll in Anführungszeichen die Wirklichkeit sein und das andere der Traum, dann fand ich die Wirklichkeit gruseliger als ein Traum.
Ich fand beides halt total banal. Also mal abgesehen davon, dass sie in Büchern rumwühlen und in Klamotten und dann Bücher aus dem Feuer zerren und versuchen, das Feuer auszutreten und in irgendwelchen abgewrackten Hallen rumlaufen und mysteriös so in die Kamera gucken.
Nicht mal gekommen.
Ja, eben. Also saß die ganze Zeit, ja, kommt da jetzt noch was? What? Jetzt sitze ich hier schon
so. Ja, es war halt so Lynching gemacht.
Das war kacke.
Keine Ahnung. Oder es war zu psychologisieren. Keine Ahnung, ich saß da dran, hab so in mir sofort gemerkt. Also ist natürlich, ich bin immer von links nach rechts einfach von vorne nach hinten gegangen.
Ja,
und das ist natürlich relativ weit hinten. Mhm. Und ich habe auch in mir gemerkt, eben so, mir hat nach kurzer Zeit innerlich gesträubt, so ich habe das Gefühl, ich, ich will das jetzt hier hinten raus gar nicht ganz anschauen.
Ja, eben, so ging es mir.
Also,
mit dem Schiffscontainer, wo ich whatever.
Ich würde gerne, also bevor wir jetzt dann tatsächlich ins Handzeichen gegangen sind, eins weiter vorne ist noch, was ich irgendwie ganz cool fand, von Jochen Kuhn. Der lautlose
Makubra. Der lautlose Makubra.
Von 1980.
Nein.
Doch. Ich fand aber die Technik geil.
Mit
dieser animierten Malerei, aber auch mit Collage, Realfilm, dieses, was sich alles ineinander geschoben hat. Also ich fand die Technik total geil. Und gut, die Geschichte da hinten raus von dem Rächer, bla bla bla, mein Gott. Aber ich fand es interessant, wenn man das Video ganz anschaut. Ich bin natürlich in der Mitte irgendwo eingestiegen. Ich habe es mir dann aber von vorne nochmal angeschaut. Wie er von vorne erläutert, eben die Prinzipien der Filmemacherei oder eben wie man die Szenen aufbaut und was eigentlich die Wirkung ist. Eben ab wann, jetzt fängt damit an, dass er darüber also analysiert, ab welchem Häuserabstand spricht er von einer Straße oder Platz. Und was für einen Unterschied macht es, wenn ein Mensch über einen Platz geht und mit welcher Geschwindigkeit und was der Zweck ist.
Okay.
Und eben sowohl die ganze also Technik oder Ideen hinter der Filmemacherei und hinter den Szenenaufbauten quasi einfach mal durchdekliniert, bevor er dann zu dieser Geschichte kommt, die wahrscheinlich der schwächste Teil ist. Aber es ist, ich finde es dann interessant, wie er dann eben das, was er vorher aufbaut, dass er vorher erstmal die Überlegungen offenlegt und dann umsetzt.
Den Teil hätte ich jetzt wahrscheinlich auch gern gesehen. Ich hatte das Pech,
anscheinend
danach reinzukommen. Genau, ich war wahrscheinlich mittendrin eingestiegen und ich habe das, glaube ich, ungefähr eine Minute gesehen. Fand auch die Technik geil. Irgendwie lauter Aquarelle, die ineinander laufen und dann plötzlich wird ein Blatt Papier drüber gelegt und dann wird was draufgezeichnet und das bewegt sich dann und wow, fand ich geil. Und dann kam eben diese völlig sonore, unbeteiligte Stimme aus dem Hintergrund, die eben die ganze Zeit erklären. Und ich bin halt da reingekommen, als es irgendwie hieß, eben ein Mann sieht, wie seine Frau ihn betrügt und er heuert jetzt den lautlosen Makubra an,
das,
um seine Frau
wirklich
unauffällig verschwinden zu lassen. Und ich hatte dieses, ja, fuck you. Da hatte ich einfach keinen Bock, muss ich ganz ehrlich sagen, bei dem Thema, da war verloren und da bin ich dann rausgegangen.
Ja, also, wenn man das natürlich so sieht, es war natürlich, der Teil der Geschichte war natürlich hanebüchen. Ich muss auch ehrlich sagen, ich bin mir auch nicht so richtig, also, konnte das nicht anders sehen als mit einem, ich weiß aus welcher Ecke du kommst, aber ich konnte es nicht anders sehen als mit einem Augenzwinkern, weil der das so lapidar und so irgendwie so eingeschlafen dann irgendwie runterbricht, die Geschichte, dass er dann auch irgendwie sagt, also ich habe mir so ein paar Zitate aufgeschrieben, wo ich sehr innerlich sehr lachen musste irgendwie, als er den lautlosen Makubra beschreibt, da sagt er dann, natürlich trägt Makubra einen Hut. Wo ich mir dachte, ja, natürlich. Oder quasi, wo er dann das so lapidar dann die Geschichte des Betrugs dann erzählt, wo quasi der Betrogene seine Frau dann sieht, in flagranti quasi, also sinngemäß zitiert, der Betrogene leidet unter einem völlig veralteten Moralbegriff, er droht wahnsinnig zu werden vor Eifersucht.
Ja, genau, das habe ich noch auch gesehen. Genau. Ja. Und ich dachte, okay, das klingt interessant, vielleicht.
Ja, und dann kommt die blöde
Mordgeschichte. Genau, ja, aber ich glaube, vielleicht ist nicht der Punkt auch gerade, wo eben der Erzähler und Autor dann einfach sagt, ein völlig veralteter Moralbegriff, das vielleicht nicht schon sagt, eben auch selber
ja,
sagt,
das, was ein Scheiß. Ja, ist das klar. Genau, das habe ich ja noch mitgekriegt. Und ich habe dann auch eben 2 Sekunden innerlich überlegt, jetzt, come on, es ist Kunst. Aber ich habe einfach keine Lust mehr. Ich habe keine Lust mehr auf diese Geschichte. Ich habe keine Lust mehr auf Gewalt gegen Frauen, ganz egal, wie lustig sie dargeboten wird oder wie ironisch es geworden wird. Ich hatte einfach keinen Bock.
Also ich kann nur sagen, also die After-Videos, wo er quasi diese ganzen Techniken und Ideen erklärt, die ist großartig.
Glaube ich.
Ja.
Also wie gesagt, Optik war top.
Ja, also mir hat das wirklich gefallen, das Werk von 1980.
Ja.
Jetzt ohne Schmarrn, ich habe jetzt halt auch leider nicht die Zeit gehabt, im Vorfeld noch auf seine Website, wird dann am Ende im Abspann auch angegeben, einfach weitere Werke von ihm zu sehen, weil das würde mich jetzt echt interessieren, was er sonst noch so gemacht hat.
Mhm.
Weil, also wenn er mehr Videos vielleicht mit interessanteren Handlungen in der Technik gemacht hat, da würde ich mir gerne, glaube ich, schon mal was angucken.
Ich wundere mich, dass du nicht über Ariel sprechen willst, von Olaf Bräuning.
Was nur bei so einem Metal-Soundtrack.
Also das fand ich ja...
Mein Gott, das war halt so ein bisschen Blair Witchig.
Ja, genau.
Und so quasi jedes Horror-Klischee quasi einmal durchgespielt.
Ich musste so lange.
Ja, das ist auch Video ist von 2000.
Ja.
99 ist Blair Witch rausgekommen,
wenn ich es richtig im Kopf habe.
Ja, also du siehst genau, wo er es halt hergezogen hat. Dann hast du noch irgendwie so die Anspielung an den Exorzisten.
Ich habe es nicht mehr ganz geguckt, also ich habe es eine Minute durchgehalten, dann dachte ich, okay, ich habe den Witz kapiert. Aber für den Witz fand ich es wirklich sehr lustig. Also man sieht, wie gesagt, eben Blair Witch Optik und lauter in Zeitraffer Menschen, die komische Sachen in Wäldern tun. Und das Einzige, das ist, glaube ich, der einzige Raum, wo der Ton nicht laut eingespielt wird, sondern wo du Kopfhörer aufsetzen musst. Und es ist halt immer der gleiche Gitarrenakkord, so ein bisschen heavy metal-mäßig. Und es entwickelt einfach eine völlig absurde Komik, aber die ist nach 30 Sekunden dann eben auch durch.
Ja. Dafür geht das Video relativ lang, ja. Also das geht 5 Minuten 55, ja. Wer es denn aushält.
So, jetzt hier Hans auf dem Weg.
Ja, aber mein Vorschlag, es gibt zwei Videos, gehen wir erst auf das kürzere ein.
Aber das kennen wir doch schon.
Ja, natürlich. Und das war auch ein Lob im Übrigen. Haha.
Ja.
Stimmt.
Genau. genau.
Und zwar aus Befehlfarben Folge 3, die übrigens, Leute, die habe ich extra nachgeschaut, haben wir Mitte Oktober 2014, also vor ziemlich genau 5 Jahren aufgenommen.
Also wie, das war auch bei dem... Ach stimmt, das war da unten. Das
genau.
Ich dachte, das wären zwei verschiedene... Also ich dachte, das wäre eine andere Aufstellung
gewesen. Nee, das war da auch dabei. Und ich fand es damals schon... Damals hat mich schon fasziniert, dass das eigentlich... Das war ja damals ein super aktuelles, heißes Thema eigentlich.
Wir reden gerade von Border 2001.
Richtig, genau. Wir reden gerade von Border. Da wird Flucht thematisiert.
Genau.
Ja, also, aber er hat es schon 2001 gemacht, das Video, weil natürlich Flucht eigentlich immer irgendwie ein heißes, in Anführungszeichen, Thema war. Mhm. Und beeindruckend ist das Zitat, fand ich irgendwie, also man muss, wollen wir erklären, worum es geht?
Ja, wieso nicht? Klar.
Also man sieht Menschen, die, oder man hört zunächst Menschen, die sich unterhalten, und man merkt dann irgendwann, die sitzen in einer Kiste und hoffen nicht zu ersticken. Und die Kiste befindet sich auf einem LKW, der gerade von vermutlich einer Grenzpatrouille, daher der Titel Border, durchleuchtet wird. Und ziemlich am Ende des Loops fragt dann eine Person eine andere, und das fand ich unfassbar ergreifend. Da wollen sie sich, da schlägt glaube ich einer vor, ob man sich über die Geheimnisse austauscht oder so irgendwas, und dann sagt die eine Person, do you still have secrets? Und dann antwortet die andere Person, no, I have nothing left.
Ja.
Ja. Das war der eine Optibeg, aber jetzt.
The Threat von 2015.
Den wir, nachdem wir in 2014 eine Hans-Optibeg-Ausstellung waren, noch gar nicht
wissen konnten.
Ja.
Ich fand wirklich, es war das Highlight der
Ausstellung. Es war unfassbar gut.
Ich glaube, ich habe ihn dreimal komplett gesehen, weil ich wollte da nicht wieder von weggehen.
Gibt es auch online im Übrigen auf seiner Website nachzuschauen. Ich denke, wir werden es verlinken.
Ja.
Ja, unfassbar gut. Also anschauen sofort.
Was mir halt auch wieder aufgefallen ist bei Hans Op de Beek, also gerade bei seinen Videos, die unfassbar gute Soundproduktion.
Ja.
Also wie wahnsinnig gut der Sound ist und einfach die Qualität und das Audio ist halt klasse. Ich weiß gar nicht, wollten wir auf die Art und den Inhalt des Videos
eingehen? Also Art müssen wir, glaube ich, eingehen, Rest können wir, glaube ich.
Ja, also es ist ein Puppenspiel. Man sieht die Puppenspiele, also es sind halt so...
Im Stil des japanischen Bunraku-Theaters.
Was ich vergessen habe zu googeln. Ich nehme an, das bedeutet, also das Video fängt damit an, dass wir Menschen sehen, die schwarz gekleidet sind. Also es sind weiße Menschen, die sich dann die Gesichter schwarz schminken, damit man sie halt nicht sieht. Und die führen quasi die Puppen.
Ja,
also die führen halt die Arme der Puppen und die Füße und halten sie so in so einem Haken.
Ja, wobei ich habe, so wie ich das jetzt mir ergoogelt habe, im Bunraku-Theater sind es auch Menschen, aber die sind nicht irgendwie schwarz angemalt, sondern die haben irgendwie so traditionelle Klamotten an und leiten dann halt die Figuren. Also die haben sich ihre Gesichter nicht angemalt, sondern die leiten halt die Figuren so an.
Also sie sollen ja auch nicht gar nicht wirklich verschwinden, du siehst sie ja die ganze Zeit natürlich.
Nein, das ist das Schöne an dem
Video. Aber das, was ich halt jedes Mal wieder toll finde, ist, dass du vergisst halt einfach irgendwann, dass sie da sind, weil du dich so auf die Puppen konzentrierst.
Ganz exakt, das fand ich, das ist wie wenn man einen guten, in Anführungszeichen, Zaubertrick offen sieht, der so genial gemacht ist, der so kunstfertig dargeboten wird, dass es völlig egal ist, ob du quasi das verdeckt siehst und dann irgendwie so dich drüber wunderst, was passiert da jetzt, oder ob du völlig quasi in die Blackbox quasi reinschauen kannst, weil das sozusagen transparent wird und du siehst, dass da unfassbare Sachen ablaufen. Genauso war das für mich.
Ja.
Du siehst quasi, wie die die Figur anleiten. Und das ist unfassbar, unfassbar, weil wenn du auf die, genau wie du sagst, Anke, irgendwann vergisst du, dass die Leute da sind und dann guckst du im Augenwinkel, da ist ja jemand.
Mhm, genau.
Unfassbar gut.
Also es sind 3 Spieler pro Puppe, es sind 2 Puppen. Das Video ist circa eine Viertelstunde lang und erzählt eben die Geschichte zwischen den 2 Figuren. Und es hat auch der Soundtrack, der also sich gar nicht so groß verändert. Also es läuft immer so dieselbe Art von Musik, was mit so ein paar die Motive verändern sich leicht, aber im Grunde ist es eigentlich immer dieselbe Musik, die durchläuft in einer unfassbar guten Audioqualität, wie ich schon erwähnte. Nein, aber es fällt mir wirklich jedes Mal bei seinen Videos auf. Also das ist wirklich,
und ich meine, das einzig Dumme an der Location da unten ist einfach dadurch, dass es eben alles offene Räume sind, auch wenn da ein Vorhang davor ist, du hörst halt immer was aus dem Nebenraum. Ja. Selbst das hat nicht gestört.
Ja, und man ist es, also ich habe es mir jetzt nicht, glaube ich, 3-mal angeschaut, aber so ungefähr 1,5 Mal. Ja. Und war kurz davor, noch sitzen zu bleiben, aber ich dachte mir so, okay, muss ein bisschen.
Ich bin halt immer wieder zurückgekommen.
Ich weiß nicht, was hinten raus noch kommt. Ich musste so ein bisschen auf die Uhr schauen. Aber irgendwie hypnotisch.
Ja, vor allen Dingen, wenn man sich die Geschichte jetzt erzählt. Also eben, es gibt einfach 2 Figuren, die sich kennenlernen und dann werden sie halt älter und das war's.
Ja.
Das hört sich total simpel an, aber es ist so, ich fand jetzt dann Vergleich mit dem Zaubertrick gerade super. Weil eigentlich ist die Geschichte auch irgendwie völlig egal. Und trotzdem hast du die ganze Zeit das Gefühl, du wirst von jeder Geste überrascht.
Genau, er macht es transparent, was er macht, aber es wird nicht weniger faszinierend dadurch, dass es transparent ist, sondern eigentlich mehr.
Ja.
Ja, aber das ist zum Beispiel auch doch, wenn wir jetzt an unser, ich denke, Lieblingsvideo aus der Ausstellung damals, die Staging Silence
rein.
Da ist ja auch, also diese ganze Szenarien, die er aufbaut, ist ja auch total transparent. Du siehst immer die Leute, die halt die ganzen Objekte platzieren und was sie jetzt gerade vorbereiten und welche Prozesse sie einsetzen.
Irgendwann macht es Klick und dann bist du in der Szene drin.
Und dann kommt die Szene. Aber also eben dieses Staging auch, was jetzt diese eben, du siehst die Spieler, wie sie sich vorbereiten. Also du siehst dieses, wie die Szene vorbereitet und aufgebaut wird. Und das ist völlig transparent und trotzdem eben verzaubert es dich.
Ja.
Und auch bei Staging Silence, unfassbar gutes Audio.
Ja. Damals, ach, really? Möchtest du mal was Audio reinziehen?
Gibt es auch auf seiner Webseite zum Anschauen noch.
Ja, nee, ich finde das halt noch bemerkenswert, wenn du eben so viele Videos guckst, wie sehr das raussticht.
Auf jeden Fall, das war einfach perfekt. Also ich mochte auch teilweise dieses Gritty, dieses Raue bei den anderen, dass man plötzlich die Pixel sah und dass der Sound ein bisschen brummig war mir alles wurscht. Aber der ist halt wirklich das wie so ein Diamant aus diesem ganzen Geröllhaufen. Der Geröllhaufen war lustig und ich fand alles toll. Ich habe mich extrem gut unterhalten gefühlt. Aber da war auf einmal dieses Wow.
War schon gut.
Ja.
War schon gut.
Ach.
Und dann, also wenn man jetzt bei Hans auf den Weg rauskommt, dann endet der Gang nochmal in 2 eben dann ungewöhnlichen Werken, wenn man so.
Stimmt,
oder? Also das eine ist, sind Fotografien aus den 50er Jahren von einem niederländischen Fotografen, der in Paris nachts losgezogen ist, in so nicht so guten Vierteln und dort die Existenzen einfach dokumentiert hat und das Ganze, also es liegt auch im Fotobuch veröffentlicht hat, 1956 und quasi eine Geschichte drunter geschrieben hat zu den Charakteren, die er da aufgenommen hat, also eine Geschichte dazu erfunden hat. Das ist jetzt auch wieder ein Aspekt der Nacht, den er da rausarbeitet.
Das war mir ehrlich gesagt egal, das wäre, da habe ich kurz reingeguckt und dann war es mir wurscht.
Und dann kommt eben so als Schlusspunkt, wenn man so will,
wenn man richtig
Zeit der Morgen hat. Der Morgen, also die aufgehende Sonne, das ist eben das einstündige Video, das wohl offensichtlich mit einem Bild beginnt und dann einfach die Sonne zeigt, wie sie über dem Horizont steigt oder sinkt oder was weiß ich was. Aber da habe ich dann nach 2 Minuten natürlich nicht Nerven gehabt, sondern okay, eine Stunde jetzt der Sonne zuzugucken, wie sie sich langsam am Himmel bewegt, ist ja schon irgendwie geil, aber jetzt gerade nett.
Ich bin halt auch da immer wieder zurückgegangen, habe kurz in Form geguckt, da saß auch nie jemand.
Ja.
Aber ich habe gesehen, okay, sieht anders aus.
Aber es ist natürlich ein ganz interessanter Schlusspunkt, wenn man so will, zu sagen, okay, wir sehen es durch die Nacht durch und das ist der Morgen. Eine Frage, die mir aufgekommen ist, weil es halt auch in jedem Text auch erwähnt wird, dass es 14 Stationen sind. Hattet ihr auch die Assoziation mit dem Kreuzweg? Oh Gott, weil der klassische katholische Kreuzweg hat, wenn er so aufgebaut ist in der Kirche, hat 14 Stationen.
Wow,
nee. In den Bildern oder so. Oh. Ich fragte mich, ob das jetzt Absicht ist.
Also wenn sie es so betonen?
Ja, also ob das wirklich dann so eine... Dass man diesen Leid, die Via Dolorosa beschreitet und am Ende rauskommt,
ich weiß es nicht. Das Christentum von der Nacht in den Tag oder
ich weiß es nicht. Also ich nur keine Ahnung. Also es ist also bei 14, die Zahl 14, ja. Also ziehe ich immer mit dem Kreuzweg. Deswegen, okay. Ich frage mich, ob die Betonung und die Anzahl der Stationen da Absicht war. Also es ist auch die Anzahl der begehbaren Räume, aber wenn ich halt an diese andere Generations denke, da war in diesem Raum dahinter, der zwar abgesperrt war, da waren halt noch Werke. Ja. Also von so habe ich gedacht, dass sie hätten noch weitergehen können, wenn sie gewollt hätten. Ich glaube schon, dass 14 Absicht ist.
Okay.
Also ich habe diesen Bezug aufgemacht.
Ja, gut. Das klingt, als wären wir durch.
Ja, also offensichtlich waren wir also durchaus angetan. Ich fange einfach an.
Ja,
ich fand die Ausstellung klasse. Natürlich nicht jedes Werk hat gleich angeschlagen, aber ich fand sie vor allem von dem gesetzten Thema und der Umsetzung fand ich sie sehr kohärent und konsequent gemacht und eigentlich klasse Besuch wert. Man sollte vielleicht erwähnen, im Haus der Kunst war es eigentlich immer üblich in den letzten Jahren, dass man Tagesticket fürs ganze Haus kaufen musste, für alle Ausstellungen, die da laufen, was dann meistens so 12 oder 14 Euro gekostet hat. Wenn man jetzt zum Beispiel konkret nur in die Sammlung Götz will, kann man jetzt mittlerweile auch nur für die Ausstellung ein Ticket kaufen, das kostet dann 5 Euro. Also wer sagt, ihr wollt echt nur die Videos gucken, müsst ihr nicht gleich noch zu Lübbers.
Ja, ich fand's echt gut. Also kann es nur empfehlen, aber man sollte Zeit mitbringen. Also ich glaube, ich habe so gute 2 Stunden zugebracht. Ich glaube, man kann auch...
Kann ich bestätigen.
Wenn man sich, glaube ich, alles anschaut, kann man da auch noch länger zubringen. Sammlung Götz ist kann man sich mal alles anschauen und auch hier keine Ausnahme. Top.
Ja, ging mir genauso. Ihr habt schon alles gesagt. Wie gesagt, nachts zwischen Traum und Wirklichkeit in der Sammlung Götz im Haus der Kunst läuft noch bis zum 6. Januar 2020. Ah, der Wein. Ein Sorgenkind heute.
Ja, sollen wir nochmal so vielleicht in der Hoffnung, dass in den Flaschen so ein bisschen kälter ist, vielleicht nochmal nachschenken. Ja.
Also ich finde mal die 2. Ich finde jetzt beim ersten, lustigerweise, ich habe jetzt gerade noch von dem warmen Schluck genommen, fand ich jetzt ein bisschen Honig noch dran.
Das muss die 1.
So ein kleines bisschen Honig fand ich dran, das hinten dran liegt. Komischerweise.
Krach. Du bist noch da. Entschuldigung. 1. So, jetzt die 1 auch alle. Okay. So, die muss ich noch alle durch. Also ich glaube, der 2 wird irgendwie nicht angenehmer. Der ist irgendwie biestig. Also ich finde ihn irgendwie interessant. Aber dann auch irgendwie doof. Aber ist nicht mehr ganz so eklig. Jetzt wird er bitter. Was ist das denn jetzt?
Also ich finde es jetzt irgendwie alle relativ gleich irgendwie.
Ich glaube, es ist zu warm. Es tut mir leid.
Ja.
Also wie gesagt, der erste, finde ich, hat jetzt eine Süße bei der Wärme.
Also ich muss vielleicht, was ja auch mal so eine Messlatte ist, ich würde mir, glaube ich, keinen von den 3 nochmal kaufen. Ja,
geht mir ganz gut.
Das ist so, und das sagt er eigentlich auch schon, glaube ich, relativ viel.
Aber der zweite, bitter finde ich ihn jetzt nicht, aber behält seine Schärfe. Vielleicht ein bisschen lakritzig jetzt hinten raus.
Ja, der zweite hat sowas.
Aber die nähern sich wirklich alle an.
Sowas Sperriges am Ende
noch. Ja, genau.
Aber die sind jetzt so gleichförmig bei der Temperatur.
Ja.
Boah.
Ja.
Gut, der dritte hat noch das Frische, das irgendwie leicht Perlen.
Ja.
Boah. Tja,
also,
was tun?
Ich möchte keine Bewertung vornehmen. Ich kann mich auf keine Reihenfolge entscheiden. Also sie sind alle irgendwie anders. Keiner taugt mal so recht, mein Gott.
Ja, gut.
Tja. Dann ist, glaube ich, ähnliche Problematik hatten wir beim Gewürztraminer, wo wir auch nicht wirklich alle angetan waren.
War da eigentlich Hauer beim Gewürztraminer bewertet?
Ich glaube schon, aber so ganz begeistert waren wir da auch.
Ja.
Also.
Ja, gut.
Ja, lass uns
aufklären. Möchten die Leute einfach aufklären.
Wer ist die Eins?
Die Eins war meiner.
Nee,
du warst die Drei.
Echt, ich war die Drei?
Ja, du warst die Drei.
Oho. Die Eins war meiner.
Ja, weil wir beide so eine...
Genau, das ist ein vom Weingut Metzger aus der Pfalz, ein 2018er Pastorenstück Chardonnay Trocken. 12,5% vom Weingut bei wirwinzer.de für 7,95. Ich habe ehrlich gesagt nach Etikett gekauft. Weil, und zwar folgendes, also beim Titel Pastorenstück oder den, im süddeutschen Raum
auch. Den hatte ich auch ausgeguckt, aber habe dann einen anderen.
Im süddeutschen Raum auch Bürgermeisterstück genannt, ist nämlich ein bestimmtes Teil vom Rind, der ja im Englischen als Tri-Tip bekannt ist, was an der Central Coast von Kalifornien sehr beliebt im Ganzen gegrillt wird und ich in meiner Zeit dort sehr genossen habe und da bin ich dann drüber gestolpert und dann fand ich die Beschreibung auch nicht schlecht und der Grund, warum das Pastorenstück heißt, ist, dass es quasi die Mittelklasse von diesem Weingut ist. Ich glaube, die Top-Weine sind dann so Filet oder so und dann gibt es eben noch so Basisweine, da habe ich mir den Namen nicht gemerkt. Nice. Also ich habe nach Name und Etikett gekauft, ja.
Der Zweierwein war ich. Ich habe auch nach Etikett und so ein bisschen nach Falstaff-Punkten gekauft. Der hat bei Falstaff 88 Punkte gekriegt, was jetzt echt nicht schlecht ist. Das ist ein Rheinhessen vom Weingut Hofmann, 2018 Chardonnay vom Korallenriff, trocken. Und da ist ein Dinosaurier-Skelett vorne drauf, was ich sehr geil finde.
Nice, Sektor.
Hier.
Ja.
13% Erzeugerabfüllung bei vinexos.de gekauft für 10 Euro.
Genau, ich habe irgendwie ganz pragmatisch geshoppt. Ich habe... Also mein Wein ist vom Weingut Vogt, Chardonnay vom Kalkmergel, 2018, 13,5 Volumenprozent, ja, und pragmatisch deshalb, weil ich habe es bei Weinfreunde gekauft, 9,80 Euro, und ich hatte da eine andere größere Bestellung am Laufen, da dachte ich mir, was haben die noch an deutschen Chardonnay zu bieten, und es sind genau zwei Weine zur Auswahl und das war der teurere und ja gut, okay.
Gut.
Also, ja, aus welcher Region hast du das gesagt?
Das ist, müsste... Rheinhessen ist das,
genau. Ja, okay.
Gut, also wir halten fest, Chardonnay ist nicht so wunders.
Ja, die Frage ist jetzt wirklich, ob es jetzt ein deutscher Chardonnay ist oder vielleicht ob eine Chardonnay aus einem wärmeren Klima oder
ob wir einfach drei beschissene Weine erwischt haben, so, ja, die alle anderen super sind. Wobei, sie sind ja nicht schlecht. Also ich finde sie
nee.
Nein, aber also trotzdem, keiner ist wirklich unangenehm, nee, aber unangenehm, keiner ist auch...
Genau, ich würde aber keinen wieder trinken wollen.
Ja. 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 Ja, saublöd, jetzt habe ich davon noch eine zweite Flasche gekauft.
Ich auch! Egal, stoßen wir mal an, geht kurz gucken. Vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt.
Danke.
Und bis demnächst. Ja. Ciao.